Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Jetzt aber mal ernst hier, Intro.
Jetzt haben wir ernst, okay, Intro. Herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Bevor wir reingehen in die Folge mit Brigitte Schmeitzel, die dritte Folge mit der Brigitte, noch ein kurzes Wort zum Sponsor dieser Folge, Löwenanteil. Don't panic, it's organic. Ihr wisst ja bereits, jede Folge vom MTMT Podcast ist von Löwenanteil gesponsert. Mit dem Code MTMT bekommt ihr 10% auf alles von Löwenanteil. Wir haben euch natürlich auch einen Link in die Beschreibung von diesem Podcast gepackt. Es gibt mal wieder neue Sorten. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, das Erdnuss-Curry ist es, oder? Mhm. Genau, Erdnuss-Curry. Ich bin Fan, mag ich gerne, aber man braucht auf jeden Fall Hot Sauce, wenn ihr mich fragt, weil da einfach so ein bisschen die Schärfe fehlt. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingssorten sind oder welche Sorte wir als nächstes testen sollen. Okay, genug zum Sponsor. Brigitte, hallo, schön, dass du da bist. Du bist ja nicht da, wir machen endlich mal wieder einen Remote-Podcast, aber schön, dass du im Podcast bist.
Wir sind, ja, irgendwo sind wir da, das können wir alle mittlerweile. Vielen, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Geduld, dass es doch ein paar Monate jetzt gedauert hat, aber wenn der Winter immer dazwischen liegt, dann dauert alles ein bisschen. Ich freue mich total, euch zu sehen, ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge. Und möchte beginnen mit Piep, 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 wir haben uns alle lieb.
Kannst du ja mal, was war denn bei dir los in letzter Zeit? Weil eben, es hat lange gedauert, bis wir einen Termin gefunden haben. Du bist im Winter busy. Was ist so passiert in der Zeit bei dir? Was gibt's Neues?
Was gibt's Neues? Ja, also im Winter bin ich nach wie vor mit dem Bob-Nationalkader, mittlerweile aber aus gesundheitlichen Gründen nur noch mit Francesco Friedrich beim Behandeln dabei oder wenn es irgendwelche Sonderfälle gibt, die eben genau in mein Handwerk gut reinpassen oder wenn es was zum Dazuhelfen so gibt, ich kann das einfach von der Hand her nimmer, weil Bobfahrer sind halt keine Skispringer. Und wenn du dann nicht die Physiotherapeutin bist, die Liegestützen zählt oder irgendwelche Atem- und Positionsarbeit anleitet, sondern letztendlich die Jungs und Mädels durch den Fleischwolf presst, dann geht es natürlich alles so nimmer und nach 30 Jahren Physiotherapie sowieso so nimmer. Insofern war ich im Winter wieder unterwegs, war total cool, die Mannschaft zu sehen und da wieder eintauchen zu dürfen, Teil des Teams zu sein. Und es war, also für mich ist halt nach wie vor spannend und deswegen dauert es dann eben immer so ein bisschen, bis Ruhe einkehrt nach dem Winter und dann habe ich auch Gott sei Dank weiter an dem Projekt, die Kollegen, Physiotherapeuten auszubilden, weiterzubilden, auch genau mit dem, was ihr als Steckenpferd mit habt und bei mir eben im Speziellen die Atmung und da die Atemwegserkrankungen genauso wie die funktionellen Atemstörungen und ausgenommen bei der Ausbildung. Ich machte aber keine Diffusionsstörungen und keine obstruktiven Erkrankungen außer Asthma. Also alles, was im nicht lungenkranken Bereich ist, wird alles in der Ausbildung gelernt. Und da war ich halt auch ein bisschen unterwegs. Und ihr wisst selber, sei mal ein paar Wochen unterwegs und komm nach Hause, mach als Selbstständiger das Postfach auf.
Ja, Jesus Christ. Ja, da reicht irgendwie ein Wochenende oder so, finde ich, mittlerweile, wenn man weg ist und nicht irgendwie so ein paar, ich nenne es so Lebensorganisationssachen erledigt bekommt, ist verrückt so.
Ja, genau.
Deswegen absolut nachvollziehbar. Aber umso schöner, dass es jetzt geklappt hat.
Ja, und was natürlich auch echt Zeit frisst, ist Podcasten. Ich darf gleich mal am Anfang Werbung machen, der lange Atem-Podcast für alle, die da noch ein bisschen mehr wissen wollen. das ist, habe ich mir auch einfacher vorgestellt, als es ist. Ja, weil ich ja da von den Gästen dann doch in die Vorbereitung und bis du da mal professioneller wirst und mal auf dem Boden der Realität aufschlägst, das dauert natürlich alles ein bisschen.
Deswegen da kann ich dir natürlich empfehlen, bereite dich einfach nicht vor auf die Podcast-Folgen, so wie wir das machen. Das spart auf jeden Fall ein bisschen Zeit und Energie.
Boah, also das tut's bestimmt, aber ich sitze, wenn ich einen so aus dem Ärmel schüttel, 10 Stunden. Aber also die Regel ist mittlerweile, also so zwischen 10 und 20 Stunden ist Standard mittlerweile. Weil ich will halt ein bisschen in die Tiefe auch gehen und tatsächlich den Zuhörern Lösungsansätze, therapeutische Inhalte mitgeben. Und da muss natürlich schon ein bisschen anders aufrollen. Und dann sind wir ja schon genau bei dem, was uns ergänzt und nicht unterscheidet.
10 bis 20 Stunden pro Folge?
Ja.
Vorbereitung?
Ja, also Vorbereitung, Aufnahme, dann muss ich noch mehr anhören. Da hat sich gezeigt, ich lasse es 1-2 Tage liegen, sonst wird nichts draus. Weil ich bin ja auch so der emotionale Typ und so schwupps, die ist wieder was raus, wo du dir denkst, so, na also bitteschön, das geht jetzt nicht. Und dann musst du es, dann geht der Produzent drüber, dann schickt der Produzent es nochmal. Also Grüße gehen raus an Manuel Lemke @Schalldose, die Stimme meines Podcasts. Und der schickt mir das dann zurück, dann muss ich das ja nochmal anhören. Dann gehe ich meine, das macht bei euch, glaube ich, alles der Basti, gell? Dann muss ich so eine Tabelle führen, wo alles drin ist, von den ganzen Hashtags und Erklärungen und Links, und die musst du auch noch alle recherchieren, hast du alles. Also es ist schon, und dann den Trailer erstellen, Trailer zwischen 1 bis 3 Stunden, bis ich diese Trailer geschnitten habe.
Ui. Aus ja, dem Podcast quasi. Fürs Publikum vielleicht mal auch interessant zu wissen, hinter so einem Podcast steckt auf jeden Fall immer ein bisschen mehr, als dass man sich nur hinsetzt und ein bisschen redet.
Und ich verdiene keinen Cent dran, gell? Pari zahlt mir die Produktionskosten. Ich habe da gerade mal die Produktionskosten vom Manuel und den ganzen Nebenkosten, die halt da entstehen durch irgendwelche.
Immerhin, ne? Also das ist ja auch was, wo man sich gerade am Anfang oft einfach aus dem Fenster lehnt. Also das ist ja schon mal ein. Aber ja, das ist auf jeden Fall spannend für viele Zuhörer, das zu hören. Und das heißt, du schneidest die Folge auch im Nachhinein quasi.
Wenn nur du sagst, die Trailer schneiden macht Manuel. Das habe ich 1-2 Mal vor ganz am Anfang probiert. Das kannst du vergessen, das hört sich kein Mensch an. Das ist also nicht meine Kernkompetenz. Das kann ich nicht.
Gut, dann lass uns doch mal reinstarten. Du hast gerade schon kurz von den funktionellen Atemstörungen gesprochen. Was bedeutet es denn konkret? Also was sind denn die funktionellen Atemstörungen, so kurz zusammengefasst, die du mit deiner Atemphysiotherapie therapierst? Weil eben, das ist erstmal so ein Wort und die meisten Leute können sich darunter, glaube ich, relativ wenig vorstellen.
Da möchte ich nur mal vorausschicken, dass es eben die Atemwegserkrankungen gibt. Also Atemwegserkrankungen, das können Infekte sein, akute Infekte, obere, untere Atemwege, rezidivierende Infekte, hyperreagibles Bronchialsystem, also eine Überempfindlichkeit des Bronchialsystems, Allergien, Heuschnupfen, Asthma, kennt ihr ja auch zu Genüge bei euch von den Kunden. Dann kann da natürlich jede Form von Husten mit reingehören. Der kann auch eine Atemwegserkrankung zugrunde liegen. Wir haben natürlich auch von Lungenentzündung, Pneumonien, Influenza, Covid, also all diese Dinge. Und dann bearbeite ich ja nicht nur diesen Bereich, sondern in der Praxis eben auch schwerst atemwegserkrankte Patienten, COPD-Patienten, Schwerstasthmatiker, Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, Mukoviszidose, GVHD nach Leukämie und so weiter. Also so ein bisschen die Bereiche, mit denen ihr jetzt nicht so zu tun habt. Und aus dieser Geschichte heraus und eben meiner eigenen Sportvergangenheit, die ich ja mal hatte, und der Spitzensportlerbetreuung, die ich seit 15 oder 20 Jahren mache, ist dann das herausgewachsen, auch für diese Gruppe mit zu erarbeiten. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Und mit den funktionellen Atemstörungen meine ich grundsätzlich die, ich nenne diesen Begriff nochmal, der thorakalen Hochatmung, die also in der Einatmung festhängen, keine Zwerchfell-Bauchatmung, da ist es wieder das Wort Bauchatmung, das nehmen wir heute bitte auch nochmal gleich auseinander. Was meinen wir damit eigentlich? Das kann viele Symptome letztendlich sind damit beschrieben, so das Gefühl, nicht durchatmen zu können. Du kannst Atemstress, Atemverhalten, Pressen, Hyperventilationssyndrome akut oder auch chronisch sehr weit verbreitet haben. Es kann Vocal Cord Dysfunktionsprobleme geben, also ein Antagonismus der Stimmbänder beim Atmen. Stimmbandlähmungen gehören da natürlich auch rein, Zwerchfelllähmungen, Gähnzwang, Räuspertics, alles Mögliche. Und dann gibt es natürlich noch den Bereich so sonstige Diagnosen, die da natürlich noch mit reingehören. Irgendwelche Operationen von Extremitäten, Tumore, Depressionen, Essstörungen, Reflux zum Beispiel. Also jetzt nur mal so ein grober Überblick.
Also alles, was du gerade aufgezählt hast, alles mögliche Symptome, wenn, ganz grob gesagt, irgendwas mit der Atmung nicht passt.
Genau.
Und da merkt man ja auch, dass das System Atmung eben alle anderen Systeme irgendwie beeinflusst und die Symptome extrem mannigfaltig sein können, wenn irgendwas mit der Atmung nicht passt. Inwieweit ist dein Fokus ein biochemischer, also wirklich dann in deiner Atemtherapie, versus ein biomechanischer, beziehungsweise wie schaffst du die Verbindung zwischen Biomechanik und Biochemie?
Erfreulicherweise habe ich ja jetzt selbst die Möglichkeit, dadurch, dass ich mit meinen niedergelassenen Lungenärzten, mit denen ich Gott sei Dank ein grandioses Netzwerk habe, dort speziell auch Blutgasanalysen, Lungenfunktionen anzufragen für Patienten, die sie schicken, die haben das ja in der Regel schon dabei. Und dann darf ich dort auch hinschicken und speziell danach fragen, weil mir es natürlich immer am liebsten ist, die Ärzte machen's. Aber es kommt eben immer wieder auch mal ein Patient oder durchaus auch ein Spitzenathlet aus der Sportmedizin, die das nicht haben und selbst auf Nachfragen nicht kriegen. Und dann habe ich mittlerweile, diesen Mut hatte ich jahrelang nicht. Deswegen ist er in meinem Buch nicht drin, weil ich da immer so mit Kopf eingezogen und deswegen dachte ich mir so, okay, lieber mal gar nicht anschneiden und das Fass aufmachen. Aber mittlerweile kann ich es messen. Ich darf mich an der Stelle bei Siemens bedanken, die mich da, Health Engineers, die mich da wahnsinnig großzügig unterstützt haben, weil die eben da auch dran glauben. Ich habe also eine professionelle Blutgasanalyse und kam dort mit den Menschen, die eben nicht über das Aufgezählte vom Arzt kommen, eine Blutgasanalyse durchführen und führe parallel dazu eine Kapnometrie auch durch, also kann also entidal, also das Atemgas, das CO2 in der Ausatmung vorhanden ist, messen. Natürlich auch die klassische SpO2-Messung, also dieser Fingerclip, der den O2 schon mal anzeigt und auch die Herzfrequenz und die Kapnometrie zeigt ja auch die Atemfrequenz. Und natürlich der komplette Befund. Ich habe jetzt da auch für die Trainerakademie Köln und ich meine, das wisst ihr ja selber, das ist eine ständige Entwicklung. Ja. 4 Wochen später hast du schon wieder einen anderen Punkt dazu geschrieben und habe jetzt da auch in meine eigene Checkliste und in die Befunde bringe ich all diese Dinge zusammen, über die wir da heute auch ein bisschen sprechen. Und jetzt wieder viel Text für deine kurze Frage. Wie bringe ich das zusammen? Mittlerweile versuche ich eben all diese Dinge, die ich sehe, in der Biomechanik, also im Körper, aber auch im gestressten Individuum. Also was bringt der über seine psychische Situation mit, seine seelische Verfassung? Und auch das übereinander bringen können mit tatsächlich diesen Blutgasanalysen, also wie schaut der aus in den Blutgasen? Da habe ich ja lang eine Annahme verfolgt, die sich nicht bestätigt hat oder nicht in dieser Menge bestätigt hat, auch eben dann auch mit der Kapnometrie. Und das ist eben das Wunderbare, dass ich aufgrund dieser Situation jetzt anfange, vom Yoga bis zu dem PR, also zu allen Übungen, die es eben so gibt, die Atmung mit integrieren, mir ein bisschen genauer anzuschauen, so was macht denn dann Input und Output? Und das ist eine sehr, sehr schöne, interessante Geschichte, die mir dadurch ein bisschen leichter fällt, das dann auch besser einsortieren zu können.
Welche Annahme hast du denn fälschlicherweise lange verfolgt?
Ich habe ganz lang...
Wo hast du deine Meinung geändert?
meine, also in vielen Dingen, aber der größte Meinungsumschwung ist bei denen, die eine Frequenz zum Beispiel, also wenn wir jetzt in Leistungssport gehen oder ambitionierte oder fitte Nicht-Leistungssportler, wenn die zum Beispiel Atemfrequenzen von 4, 5 oder 6 haben. Einatmen, nicht mehr atmen und irgendwann mal wieder ausatmen. Da war ich ja lang der Meinung, das ist mit Sicherheit eine Azidose. Und es war zu 90% eine Alkalose, eine respiratorische Alkalose.
Und das kannst du erklären, wie das zustande kommt? Also so auch überhaupt den Unterschied zwischen Alkalose und Azidose?
Ja, ich soll mal nochmal kurz, damit wir alle abholen können, was Ruheatmung ist, dass wir nicht wieder durcheinander bringen, Ruheatmung versus jetzt bewege ich mich und jetzt passiert was im Körper.
Gerne, also so ein paar biochemische Basics quasi runterbrechen, macht, glaube ich, sehr, sehr viel Sinn. Und gerade wenn man mit so großen Wörtern wie Azidose und Alkalose kommt, dann müssen wir auf jeden Fall ein bisschen in den Hintergrund erklären.
Gut, also wir gehen jetzt einfach mal aus von Ruheatmung. Nicht Atmung, die gekoppelt ist oder die dann einsetzt, wenn ich mehr Atembedarf habe über Bewegung oder sonstige Vorgänge. Wird in der Arbeit oder in der Therapie nämlich auch gern verwechselt. Und da, glaube ich, haben wir auch in den sozialen Medien dann diese Dinge, die da so passieren bei 10, 20 oder 30 Sekunden Reels, dass man da auch gar nicht die Gelegenheit hat, das genauer anzuschauen. Atmung bedeutet ja eben nicht nur Biomechanik, sondern auch diese Biochemie. Und Atmung ist, wie wir auch schon anfangs gesagt haben, alles so essentiell, dass es eben überall auch an jede Behandlungsbank und in jedes Fitnessstudio und in jede Schule und in jede Polizeidirektion und in jedes Leben rein muss. Sie ist, steuert den pH-Wert. Also wie macht sie das? Der pH-Wert ist grundsätzlich mal das, was ein Ergebnis ist zwischen der Menge, die ich atme, also Blutgase. Hast du jetzt die Präsenz in den Blutgasen ausgeglichen, also den PCO2, das ist das CO2 im Blut, sollte bei 40 mm Hg liegen, roundabout. Und dann hast du natürlich auch diese neurovegetativen Einflüsse noch dazu. Wir sprechen jetzt aber nicht heute von diffusionsgestörten Patienten. Also diesen Bereich muss man da eben auch rausnehmen, den wir besprechen. Eine Diffusionsstörung bezeichnet man in der Medizin, das ist eine Störung vom passiven Stofftransport über diese biologischen Membranen. Also in dem Fall ist die Alveolarmembran gemeint, im engeren Sinne der Gasaustausch hier zwischen dem Alveolarraum und dem Blut in den Lungenkapillaren. Übrigens hat der durchtrainierte Sportler auch da eine dünnere Membran, das klappt bei dem auch besser. Diffusionsstörungen, ein paar Beispiele sind zum Beispiel Verdickungen vom Alveolarraum oder Flüssigkeitseinlagerungen, so das klassische Lungenödem, Emphysem, all diese Dinge oder wenn jemand eine verminderte Kontaktzeit im Blut hat und so weiter. Aber so tief wollen wir jetzt nicht gehen und wir sprechen nicht heute über Menschen, die eine obstruktive Lungenerkrankung haben. Was ist das? Das ist eine Verengung oder eine Verlegung der Atemwege, das nennt man eine Obstruktion. Zum Beispiel COPD und Lungenemphysem. Wobei ich da heute aus der klassischen Schulmedizin auch komplett rausnehme, das Asthma. Weil nämlich alles, was wir besprechen, sicher, egal was jemand für Asthma hat, erheblich profitiert von einem Asthma-Bronchiale, wurscht welches er hat. Also die sollten bis zum Ende unbedingt zuhören. Also zurück zu der nicht diffusionsgestörten Atmung. Bei der normalen Ventilation verläuft ja die Inspiration, also die Einatmung, durch eine Muskelkontraktion. Ihr macht immer so oder so, wenn wir irgendwo nicht einig sind. Also ich glaube, das ist klar. Und während der Expiration, also während der Ausatmung, haben wir Rückstellkräfte. Wir reden von Ruheatmung. Nicht verwechseln, Atmung unter Belastung. So, da muss man meiner Meinung nach nämlich dann auch schon schauen, was macht der Brustkorb, und das macht ihr ja auch. Atmung steigert sich jetzt bei körperlicher Belastung. Oder sagen wir eher Betätigung, das Wort Belastung ist schon wieder so gefärbt. Das Endprodukt dann meines Zellstoffwechsels ist ja sicherlich auch bei allen einig, dann CO2. Oder? Also wenn der O2-Verbrauch steigt, Zellendprodukt, ganz einfach gesagt CO2. Der CO2-Anstieg ist der stärkste Atemantrieb. Soweit sind wir auch. So, jetzt, wenn ich 1-2 Millimeter Hg, also gehen wir von der Norm 40 Millimeter Hg aus, und ich habe einen Anstieg von 1-2 Millimeter Hg CO2 im Blut, wird die Atmung bereits um ungefähr 50% angeregt. Damit sie...
Das heißt, ganz einfach gesagt, mehr CO2 im System ist der Trigger, dass wir mehr atmen und nicht, dass wir mehr Sauerstoff brauchen, sondern eher, dass wir mehr CO2 loswerden wollen.
CO2 loswerden wollen. Immer noch davon ausgehend, wir haben eine nicht gestörte Atmung. Also wird die Diffusion, die Obstruktion
raus. Genau, die Voraussetzung, die haben wir jetzt schon mal geschaffen.
Weg, sondern wir haben biomechanische, neurovegetative, psychische Kombinationen an Patienten mit funktionellen Atemstörungen aller Art. So, die sollten, wie jeder Mensch, diese 40 mm Hg grob haben. Aber das ist eben auch nur ein Player. Die Biomechanik und die Biochemie und das Neurovegetative geht Hand in Hand. Aber weiter im Film. Also wir haben jetzt diese Anregung der Atmung, weil wir mehr CO2 drin haben. Und das misst der Körper in den Chemorezeptoren und sagt, Mayday, Mayday, raus mit dem CO2. Dann fängt die Atmung an und versucht ihr eigentlich überflüssiges CO2 loszuwerden. Das respiratorische System, also dieses respiratorische System, die Lunge, die Atempumpe, die ist damit gemeint, also die Hardware, diese biomechanischen und neurovegetativen Strukturen der Atmung ermöglichen sollten. Und da kommen wir jetzt eben auch in die Überschneidungen, dass das eben bei vielen Menschen aufgrund alleine einer Rigidität des Thoraxes und einer Insuffizienz des Hauptatemmuskels, zu 70-90% Diaphragma abdominale, also Zwerchfell, nicht mehr stattfindet. Und da gibt es eben Abweichungen in die eine oder andere Richtung. Bedeutet, ich habe ein pH von 7,4 und will ein PCO2 von 40 mm Hg. Wenn ich stark atme, hyperventiliere, dann verliere ich CO2, dann sinkt mein CO2, was in einem gesunden System überhaupt kein Problem ist, weil das gleicht der Körper sofort wieder aus. No drama, baby. Aber wenn ich eben, warum auch immer, chronisch hyperventiliere, immer ein bisschen, entweder über zu viel Atemfrequenz pro Minute, oder, da eben auch meine Umkehr, ganz, ganz wenige Atemzüge pro Minute, aber riesen Voluminas. Von welchem Voluminas sprechen wir? Ruhe, Atemzug, Volumen 350 bis 500 Milliliter. Also der Bayer sagt eine halbe Bier. Oder so eine riesengroße Kaffeetasse. Ja, also so kann man sich...
Ahoi, Bib.
Ja, ihr werdet ja über die Grenzen hinausgehört. Wenn ich über dieses Volumen hinaus atme, ist selbst, wenn es rechnerisch immer noch dann beim richtigen Atemminutenvolumen rauskommt, eine Überatmung das Ergebnis. Jetzt rechnen wir mal. Nehmen wir einen halben Liter, oder? Halber Liter mal 10 ist eh schon viel. Sind wir bei 5 Liter pro Minute. Es sollte ja so 4,5 Liter pro Minute in Ruhe, wir sprechen von der Ruheatmung, sein. Wenn jetzt jemand zum Beispiel aber auch nur 5 Atemzüge macht mit über einem Liter pro Atemzug, dann ist er da ja auch und sehr wahrscheinlich sogar drüber hinaus. Und das bedeutet, dass er eben über dieses pro Atemzug, also Volumen pro Atemzug zu groß, CO2 verliert und über eine zu hohe Atemfrequenz mit vielleicht 600 oder 700, immer nur so ein bisschen drüber, über die Frequenz zu viel CO2 verliert. Und das macht dann durch den CO2-Verlust im Blut eine sogenannte respiratorische Alkalose, die, wenn sie aufgrund von Atemarbeit oder ich möchte mal ein Atemspielchen oder Atemübung oder Yoga oder PRI oder hast du nicht gesehen machen, gar kein Problem ist, wenn es nicht in seinem Alltag stattfindet. Und das sollte man eben wissen. So, bin ich noch auf dem Kurs? Und jetzt wollten wir noch die Azidose, genau, die Azidose.
Genau, also das ist quasi, wir verlieren zu viel CO2, das ist die sogenannte Alkalose. Was passiert denn mit dem pH?
Genau,
was passiert denn mit dem pH-Wert?
Der pH-Wert kann steigen, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass das respiratorische System dazu da ist, das auszugleichen. Ja, das geht dann über diese ganzen Bicarbonatketten und so weiter. Aber bleiben wir dabei, das kann, also ich habe Spitzenathleten und Athletinnen mit 7,40 pH und zeigen aber, da müsste man tiefer einsteigen in die Blutgasanalysen, die Zeit reicht heute nicht, und zeigen aber massive respiratorische Alkalosen, die über lange Zeit schon metabolisch kompensiert, also über die Niere, über das Bicarbonat kompensiert sind. Und seitdem ich da eben pro Mensch, der mir gegenübersteht mit seinem individuellen Problem, weil wir ja nur im angloamerikanischen Raum bisher wirklich wertvolle Literatur haben, muss man einfach auch mal so stehen lassen in der deutschen Sportmedizin, ist es schon so, dass man dann eben sehen kann, dass diese respiratorische Alkalose, die ist ja von mehreren Faktoren dann abhängig in der Blutgasanalyse. Aber grob nochmal zusammengefasst, überatmet jemand über das Volumen, und es geht hauptsächlich ums Volumen und dann über die Frequenz, zeigen die eben genau diese Zeichen. Hält man denen dann die Kapnometrie hin, also dieses Gerät, das das entidale CO2 in der Ausatemluft misst, sieht man, dass die eben auch da auf gar keinen Fall 40 stehen haben. Auch da nochmal, in einer Kapnometrie sollte ja über 40 mm Hg stehen, denn wir atmen ja über das respiratorische System hoffentlich nur überflüssiges CO2 ab. Also sollte da ja mindestens 40 mm Hg stehen. Das steht es aber in aller Regel bei dem, was ich in der im Alltag sehe, nicht. Also da komme ich wieder zurück. Ich sage jetzt einfach mal 90-10. Ich würde mal sagen, 90% der Menschen, mit denen ich in diesen Zusammenhängen, nicht die Diffusionsgestörten, nicht die Obstruktiven, also nicht die schwerst atemwegserkrankten Patienten, sondern alle anderen funktionelle Atemwegserkrankungen, die zeigen bei mir in meiner Praxis mit meiner Gruppe Menschen, mit der ich arbeite, dieses Verhältnis.
Also das heißt, wie ist der Wert dann, wenn er nicht diese 40 ist?
Du, da marschieren bei mir junge Menschen rein, oder ich habe einfach mal meinen Nachbarn auf dem Hausgang geschnappt, von dem ich mir immer gedacht habe, oh, meine Güte, der Junge ist ganz schön am Pumpen. Der hatte da 27 mm Hg entidal CO2 und das ist halt ein bisschen wenig. Ne?
Genau, und kannst du ganz kurz auf die Folgen quasi eingehen von einer Überatmung, also einer Überatmung, Abatmung von CO2? Also ja, was hat das für biochemische Folgen, beziehungsweise dann für
Symptome?
Genau, oder auch einfach für die Bedeutung für den Menschen, wenn er zu viel CO2 abatmet?
Wenn er zu viel CO2 abatmet, am interessantesten für euch wahrscheinlich, dass einfach die Mikrozirkulation schon mal total runtergefahren wird. Das ist, glaube ich, das, was für die Zuhörer, die bei euch zuhören, das Wichtigste ist. Aber die Symptome, ihr könnt ja in den Shownotes auch noch verlinken, den sogenannten Nähmerchen-Fragebogen. Das ist so ein anerkannter Fragebogen, wo all diese Symptome mit drin sind, also Gefühl nicht durchatmen können, kalte Hände, kalte Füße. Also da, viele Symptome gehören da rein, die da auch nicht drin stehen. Reizdarm zum Beispiel. All diese ganzen Symptome, die in diesen Bögen aufgeführt sind, die Mikrozirkulation sinkt zum Beispiel im Gehirn um 60%. Ja, deswegen sind die auch so fahrig. Konzentrationsprobleme, Koordinationsprobleme, eben auch im Sport, Leistungssport, Anbahnen von irgendwelchen Bewegungsketten. Diese ganzen Dinge gehören da eben mit rein. Und dadurch, dass es immer weiter zunimmt, also man schon fast von einer Weltkrankheit, denke ich, ausgehen kann, ist es mir so wichtig, dass diese Dinge auf den Tisch kommen und dass wir da die gemeinsamen Nenner finden und uns da vernetzen und überschneiden und spreaden.
Das heißt also, verringerte Mikrozirkulation, ganz einfach gesprochen, schlechtere Durchblutung dadurch, und schlechtere Durchblutung kann eben auch wieder ganz, ganz viele Folgen haben. Alles, was du gerade gesagt hast, also Verdauung, kannst du gut denken, Und natürlich auch sportliche Leistungsfähigkeit. Also logischerweise geht es da auch um Sauerstoffversorgung von unseren Muskeln und so weiter. Also dementsprechend ist es
aber
für
der Sauerstoff
jeden
ist ja
und
drin,
jede
gell?
Interessant.
Also genau, der Sauerstoff ist ja drin, das nennt man Bohreffekt. Also ja, nochmal zurück, nochmal zurück zu dem, wir sprechen nicht über diffusionsgestörte Leute. Der Sauerstoff ist im Körper. Jetzt nimm da einfach mal so einen Fingerclip. Da steht in der Regel dann, wenn alles gut läuft, zwischen 92% und 98% Sauerstoffsättigung im Blut drauf. Wenn da 99 draufsteht, dann kann es schon von einer dynamischen Überblähung ausgehen. Weil das sind ja keine Atemwegserkrankten, die haben also keine statische Überblähung, die haben eine dynamische Überblähung. Dieses Reingepumpe, das da stattfindet. Was ist der Bohreffekt? Warum ist das so? Warum kriegen die diese Symptome? Die haben keine Diffusionsstörung. Die Luft geht also ganz normal rein. Die wird über die Alveole, über die Membran, deswegen ist die Nasenatmung ja so wichtig, Stickstoffmonoxid, Erweiterung der Gefäße und so weiter. Das haben wir heute noch gar nicht angeschnitten. Wir kriegen in eine Folge sowieso wieder nicht alles rein. Und dieser Sauerstoff, 4 Moleküle setzen sich auf ein Hämoglobin. Also ein rotes Blutkörperchen ist besetzt mit 4 Sauerstoffmolekülen. Und jeder, der sich den Fingerclip drauf macht und sieht, da steht zwischen 92% und 98%, so happy face, alles in Ordnung, du brauchst dir über deinen Sauerstoff keine Gedanken machen. Kleine Anmerkung, ich hoffe, das mache ich lieber gleich. Ich habe eine über 70-jährige ehemalige Lehrerin, also sehr gestresster Beruf, eine liebevolle, tolle Frau, Pilates-Lehrerin, aber total gestarrten Brustkorb. Wie kann man jetzt gestarrt nicht bayerisch sagen, Kuis, hilf mir?
Steif und unbeweglich.
Steif und unbeweglich, das hätte mir auch einfallen können. So, und die steht zum Beispiel ganz extrem in Ausatemstellung mit einer, hier kommt der Begriff der Physiotherapeuten, schlechten Körperhaltung. Shitstorm frei in 3, 2, 1.
Ja, da musst du, mit sowas muss man ganz vorsichtig sein im Internet heutzutage. Ja, ja.
Okay, also bei mir ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. Also eine Dame mit einer super, also mit der Körperhaltung läuft's heute nicht mehr rund, gell?
Also ein Brustbein, das quasi eingefallen, runtergeklappt ist.
Eine
so dieses klassische.
Sternosymphysale Belastungshaltung, würde der Brügger sagen, der übrigens schon in den 70er Jahren mit krummer Körperhaltung durchaus die Leute, die Wirbelsäule auch mobilisieren hat lassen. Wurscht, zurück zur Atmung. Und diese Patientin, die ist untersucht, ich sag's euch, also wenn mit dem Netzwerk von den Ärzten, von denen die kommt, die ist untersucht bis unter den Fingernagel. Die haben sogar Biopsie gemacht, Rheumafaktor, also alles. Die Frau hat nichts. Die hat selbst in Ruhe, ohne eine Diffusionsstörung zu haben, also die hat keine Atemwegserkrankung, hatte die, als sie kam, sogar in Ruhe schon einen zu niedrigen Sauerstoff. Weil, und da sind wir ja alle zu Hause, die Atempumpe, also die Hardware, der Brustkorb, die Körperhaltung, die Entfaltungsfähigkeit der Gewebe nicht mehr derart funktioniert, dass die Luft, die rein muss, rein kann, weil natürlich auch die Compliance, also die Beweglichkeit des Brustkorbs gegeben sein muss, damit die arme Atmung nicht immer gegen eine Betonwand anatmen muss, weil die erschöpft sich da. Das ist eine der Determinanten, warum ich eben durchaus auch nicht genügend Sauerstoff haben kann. Deswegen so einen einfachen Clip dran machen. Jeder, der zuhört und der trainiert oder der Menschen behandelt und therapiert, dann wisst ihr schon mal so grob, hat der was mit dem Sauerstoff oder nicht. Natürlich nicht nur in Ruhe, sondern auch in Bewegung. Jetzt haben wir die Patientin natürlich auch. Also auch bei der Wahnsinn, Verdauung, gell? Die Frau war an einem Rülpsen, wenn die gesprochen hat, da kam eine Luft ständig mit, dass du gemeint hast, du bist am Oktoberfest nach der 4. Häube. Und auch die ganze Verdauung von dieser Frau hat einfach auch nicht mehr funktioniert. Dann haben wir die natürlich mit unseren Techniken angefangen, ich sage jetzt wieder mal aufzurichten oder eine vordere Extensionsfähigkeit oder Verlängerungsfähigkeit zu verbessern. Unter Einsatz natürlich des Zwerchfells, ohne das läuft da gar nichts. Der Bauch hat gegurgelt, die hat gemacht, getan, du hast echt einen Kinofilm drehen können, neben der stehend. Und was die eben auch bis jetzt noch hat unter Belastung. Also wenn die Frau aufsteht, mittlerweile haben wir sie auf 98% in Ruhe, 96-98% Sauerstoff in Ruhe.
Von wo nochmal? Nur fürs Verständnis jetzt?
Die kam so 82, 84.
Okay,
die
war, also
die ist sauerstoffpflichtig wirklich, ja, geworden. Also massiv, gell? Die war, ach, sauerstoffpflichtig.
Aber das heißt quasi, die ist Teil von den 10%, wenn du sagst 90%.
Genau. Ja. Ja. Also jetzt von denen, über die wir heute reden.
Genau, die Leute, die du, genau, siehst, deine, ich sag mal, deine Stichprobe.
In der Gesamtmedizin, von dem Gesamttool, das ich da bearbeite, wenn du die Atemwegserkrankung mit reinnimmst, schaut es natürlich nochmal anders. Wir reden ja jetzt heute über die ohne Diffusionsstörung, ohne Obstruktion.
Ich glaube, das ist auch das Wichtige. Also das haben wir ja jetzt schon mehr als klargestellt, weil es geht ja hier um Menschen, die vermeintlich nichts haben, die ja gesund sind, in Anführungszeichen, weil sie nie eine Diagnose wie zum Beispiel Asthma oder so bekommen haben. Und dann eben, dann wird ja oft einfach diese Verbindung nicht hergestellt, dass Leute irgendwelche Probleme haben, aber niemand guckt sich die Atmung an, weil natürlich, wenn es ein Verdauungsproblem gibt, dann gucke ich mir natürlich den Verdauungstrakt an, dann schaue ich mir doch nicht die Atmung an und so weiter und so weiter. Also naja, das ist ja auch halt die Population, für die es am interessantesten ist, glaube ich.
Ja, wir sind immer noch, die Erde ist eine Scheibe, immer noch, es ist leider so.
Ja. Andi wäre stolz auf dich, dass du die Analogie gebracht hast.
Echt, mag der die auch gerne.
Er bringt die auch immer und immer wieder, ja.
Ja, also wenn das immer so wäre, wie es ist, dann wäre die, also Wahnsinn, das muss man sich mal in der Konsequenz doch denken. Aber zurück zu der Patientin. Die hat immer noch, und wir sprechen jetzt von 5 Monaten, und einer top beweglichen Pilates, die Frau ist fit, ja, mit der gehst du auf den Boden, die kann alles. Eins kann sie nicht, Wirbelsäule und Brustkorb. Und wenn die aufsteht und nur zum Bieseln geht, haben wir der am Anfang, weil die müssen natürlich auch häufiger bieseln gehen, solche Leute, ja, haben wir der einen Sauerstoffclip drauf gemacht und haben dann nur beobachtet, wenn sie dann zurückkommt, zack, Sauerstoffclip wieder drauf, war die echt zum Teil unter 80. Weil die Atempumpe so eingesteift und einbetoniert ist, dass sich die erschöpft. Sie spricht auch wahnsinnig schnell, Sprechhygiene. Und dann wird natürlich auch ganz wenig Volumen, diese Atemsäule im Totraum, also im Totraumvolumen der Atemwege, nur hin und her geschickt. Was zwar wunderbar ist, wenn ich einen CO2-Anstieg will, aber natürlich nicht, wenn ich irgendwie einen Gasaustausch bis nach unten ins Zwerchfell will. Deswegen Bauchatmung, wir nennen das Bauchatmung, ist eben total wichtig. Damit meinen wir natürlich nicht das Rausschieben des Bauches, Hartgottsacken, sondern Bauchatmung nennt der Atemphysiotherapeut das Absenken des Zwerchfells. Dadurch schiebt er die Bauchorgane vor sich her und das ist 70-90% der Hauptatemmuskel in jeder Lebenslage. Und ich hoffe, dass wir darüber nicht mehr diskutieren müssen. Wo wollten wir jetzt eigentlich hin?
Ich glaube, ich bringe uns gleich zurück. Ich glaube, über die Physiologie muss man absolut nicht diskutieren. Es ist wie so oft, entsteht so dieses Aneinander-Vorbeigerede, weil gewisse Begriffe verwendet werden, die unterschiedlich verstanden werden. Also ich rede zum Beispiel bei einer Zwerchfellatmung gerne einfach von Zwerchfellatmung, weil es meiner Meinung nach besser trifft als Bauchatmung. Weil Bauchatmung da eben haben andere Leute andere Vorstellungen von, wie zum Beispiel, okay, ich schiebe einfach nur meinen Bauch raus und wenn es mir um Zwerchfellatmung geht, dann nenne ich es auch einfach Zwerchfellatmung. Also das nur mal zu einer Begriffsklärung und wo es, glaube ich, in der Vergangenheit auch bei einigen Menschen immer wieder zu Verwirrung gekommen ist, weil eben dann sagen wir, hey, es geht nicht um Bauchatmung, sondern es geht um Zwerchfellatmung, aber jemand anders versteht unter Bauchatmung Zwerchfellatmung und dann ist klar, dass Verwirrung entsteht. Es geht gar nicht anders.
Und darum treffen wir uns ja heute, dass diese Verwirrung endet. Und nochmal zurück zu unserem Intro. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Die Bauchatmung verwenden wir als Atemphysiotherapeuten bis heute immer noch deshalb, weil wir mit Menschen zu tun haben, die zu uns kommen, die wirklich Schwierigkeiten mit der Körperwahrnehmung haben. Und etwas Also ob die jetzt eine Atemwegserkrankung oder eine Atemwegsstörung haben, wenn du ihnen diesen Auftrag oder diesen Vorschlag machst, leg mir eine Hand auf den Bauch und leg eine Hand auf den Brustkorb, können die sehr viel initialer und einfacher etwas damit anfangen. Wenn du diesen Menschen sagst, spürst du, wie sich der Bauch bewegt? Natürlich erklären wir jedem Menschen auch das mit dem Zwerchfell. Ja, ich habe ja, warte mal, Basti, gleich kann's draufhalten. Wait a minute.
Ich mache extra
für heute mein Modell aus der Praxis mitgebracht. Selbstverständlich gehen wir Atemphysiotherapeuten nicht davon aus, dass der Bauch atmet oder dass die Luft in den Bauch geht. No way. Natürlich kommt es durchs Absenken des Zwerchfells. Und wart, Basti, ich nehme nochmal schnell eine Seite raus. Da sieht man eben auch sehr schön, wo das Herz wohnt, ja, es wohnt halt und ist da fest gewachsen auf dem Zwerchfell. Und all, ich meine, da kommen wir ja heute noch gar nicht dazu. All diese Dinge sind uns natürlich bewusst. Und deshalb zu sagen, Bauchatmung, Moment, ich muss ja schnell wegstecken, Bauchatmung ist falsch. Das soll natürlich nicht rauskommen, dass dann irgendwie die Meinung ist, wir reden von anderen Vorgängen. Es ist natürlich das Gleiche. Und da am Rande, wait a minute, nicht, dass hier dieser Pokal umfällt. Damit auch zu diesem Bauch rausschieben ist damit nicht gemeint. Was wir eben sehr häufig sehen, ist, wenn jemand so gar keine Vorstellung mehr davon hat, wie das geht. Die müssen am Anfang diese Aktivität so spüren, weil die gar nicht mehr wissen, wie das geht. Und gar nicht nur ältere Patienten, sondern ich behandle ja durchaus auch sehr sportlich aktive Menschen. Ja. Also auch die, wenn die kommen, die haben keinen Plan mehr, wie das geht. Das wird dann schon besser. Und natürlich sagen auch wir, es muss runter Richtung Beckenraum. Wir wollen die Atmung bis in die Füße spüren. Jetzt kann ich natürlich auch sagen, mach mal eine Fußatmung. Damit können wir auch anfangen. Ja, so. Meint das Gleiche. Daher lasst uns das beschreiben, was uns verbindet, würde ich sagen.
Ich würde uns jetzt noch mal kurz zurückholen, weil du hast vorhin gesagt, dass an jedem Hämoglobin 4-mal Sauerstoff dranhängt. Und dann sind wir ein bisschen abgedriftet. Waren so ein bisschen beim Bohreffekt. Genau. Und da würde ich gerne nochmal dran anknüpfen, weil das ist ein Verständnis, das hilft nicht nur, ich sag mal, Profis weiter, sondern auch wirklich jedem Menschen, meiner Meinung nach. Weil das ist was, wenn man das nicht versteht, was es ist, dann denkt man andersrum drüber nach.
Okay, genau. Wir waren drauf, Clip drauf, Sauerstoffsättigung 98%, alles Banane. So, nicht diffusionsgestört, nicht obstruktiv. Jetzt ist mein Hämoglobin, also ein Bestandteil des roten Blutkörperchens, mit 4 Molekülen Sauerstoff aufgesättigt. Jetzt fährt dieses Hämoglobin völlig aufgesättigt, happy, durch den Körper Riesenrad spazieren. Ich sage meinen Patienten oder Athleten dann immer gerne, es fährt immer eine Runde Riesenrad. Und da fährt's und fährt's und fährt's und wartet drauf, dass der Kumpel CO2 vorbeikommt und sagt, komm, spiel mit. Denn das O2, also die Affinität von O2, ist abhängig vom CO2. Es kann also sein, dass du völlig aufgesättigt bist, was leider häufig sehr ist, mit deinem Sauerstoff, aber eben diesen Sauerstoff nicht vor Ort in der Zelle verwenden kannst, weil nicht genügend CO2 vorhanden ist. Das wird jetzt natürlich auch wieder auf so vielen Ebenen wirksam. Machen wir mal so die 2 groben Felder. Leute, deswegen ist Aufwärmen so wichtig, bevor ich Lasten oder sonstige Dinge bewege, weil ich natürlich meine Mikrozirkulation anregen muss und damit natürlich auch vor Ort in der Arbeitsmuskulatur beides zur Verfügung stellen kann. Also es macht ja dann dort, wo ich anfange, mich aufzuwärmen, besteht dann eine Bedarfsanfrage. Hallo, ihr hättet gern ein halbes Bier, also ich hätte gerne mein O2. Und dann, wenn genügend CO2 mit vorhanden ist, kann der O2 überhaupt verwertet werden. Und so kommt es eben zu diesen Mikrozirkulationsproblemen, die in der Zelle dann schon auch wieder andere Prozesse natürlich auslösen. Aber wir bleiben bei den einfachen Bildern. Somit ist es also aberwitzig, finde ich, wenn immer von Sauerstoffbehandlungen und Therapien gesprochen wird, aber den Leuten gar nicht klar ist, das ist gar nicht mein Problem. Ich muss mal irgendwie an meine Atmung gucken, ob Biomechanik, Biochemie, neurovegetativ und auf jeder dieser Ebenen kann es zu einem unterschiedlichen Anteil zu massiven Störungen führen. Und dann habe ich eben diese Verwertung vom Sauerstoff nicht. Ich brauche diesen ausreichenden Spiegel. Und das muss ich eben wissen, habe ich den, bevor ich jemand tauchen lasse.
Würde das praktisch bedeuten, also jetzt für ein, wenn sich jemand aufwärmt, würde es deiner Meinung nach Sinn machen, wenn man sagt, du machst dein Warm-up nur mit Nasenatmung und vielleicht so ein bisschen mit nach dem Ausatmen die Luft anhalten, damit du quasi deine CO2-Toleranz durch das Warm-up schon mal ein bisschen hochbringst, damit du im Anschluss leistungsfähiger bist?
Absolut. Absolut.
Gut. Also wir lassen unsere Kunden immer auf dem Ecobike ihr Warm-up mit Nasenatmung machen. Das war auch so ein bisschen der Gedanke dahinter.
Klebt ihr zu bei den ganz harten, bevor du 100 Mal sagst, Mund zu, Mund zu?
Na, wir kleben nicht zu. Das ist ja, ich glaube, du hast auch nochmal einen anderen Hebel, weil du halt wirklich Patienten behandelst.
Ja,
wir haben keine Patienten, wir behandeln niemanden, sondern wir trainieren Leute. Und wenn wir jetzt anfangen, jemandem den Mund zuzukleben, dann weiß ich nicht, ob der nochmal wiederkommen würde für ein Training.
Doch. Ja, du kannst
aber ja, ich sage auf jeden Fall den Leuten, wenn sie dann anfangen, mit mir zu quatschen, während sie ihr Warm-up machen auf dem Ecobike, sage ich, wir reden in 2 oder 3 Minuten wieder, wenn dein Warm-up vorbei ist.
Mhm. Gut, super, toller Ansatz. Und eben, du hast es gerade gesagt, in der Ausatempause eben eine weiche, nicht pressende, entspannte Ausatempause halten, um das CO2 hochzubringen. Genau. Und dann das Ganze noch mit einer wunderbaren Rippenbogen nach innen, unten, bauchatmenderweise die Anbindung nach unten bringen, Bewegung, dann sind wir schon beieinander.
Heißt also, durch diese Pause, also nur nochmal fürs Verständnis für alle, die zuhören, wenn jemand ausatmet und dann eine Pause macht, dann sammelt sich CO2 im System an.
Genau.
Und eben mit einer Pause muss der Körper quasi lernen, mit diesem steigenden CO2-Spiegel umzugehen. Und das würde jetzt auf deine Messwerte bezogen bedeuten, dass dieser Wert über 40 klettert, was wir also eigentlich haben wollen für Leistungsfähigkeit.
Ausgangswert wie auch immer. Das ist ja genau das. Wir wissen ja nicht, ohne zu messen, welchen Ausgangswert hat mein Gegenüber. Wenn du nicht misst, dann weißt du es nicht. Aber jetzt mal ausgehend von den 40 mm Hg. Was ich eben weiß, ist, dass hier viele Menschen zuhören, die mehr oder weniger funktionelle Atemstörungen haben, die unter 30 mm Hg, ich habe sogar welche mit 23, 24 mm Hg CO2 im Blut und die laufen immer noch rum. Und da möchte ich eben hin, dass man versucht, ein paar Checklisten oder ein paar 2, 3 Sachen sich anzuschauen bei jemandem. Lasse ich den jetzt tauchen oder lasse ich den lieber mit einer Stenose langsam, natürlich das Ziel, den Rippenbogen nach innen und unten zu bringen, genauso zu weiten. Aber über welches Volumen, mit welcher Zeit, also welchen Atemzeitquotienten nehme ich dazu, dann kann ich tatsächlich bei diesen Menschen den CO2 anheben. Das ist das, was du jetzt sagtest mit der Messung. Die Ausatempause hebt den CO2 an. Bei nicht diffusionsgestörten Leuten, bei nicht völlig ventilatorisch insuffizienten Atempumpen, die wir ja heute nicht besprechen, dürfen die durchaus CO2-Toleranz-Messpausen bis 60 Sekunden und mehr machen, wenn sie es schaffen.
Also die berühmte Das schaffen aber die allerwenigsten.
Das schaffen die allerwenigsten. Und am Rande, eine meiner wirklich massivsten funktionell atemgestörtesten Patientinnen, die war 3 Jahre krankgeschrieben. Die konnte nichts mehr. Wenn wir der gesagt haben, die kommt aus dem Ruhrpott runtergefahren, gell? Und da war nur der Bewegungsauftrag, gehen Sie mal im Vierfüßlerstand. Und da hat die schon geweint bei der Vorstellung, sie muss jetzt vom Stuhl runter auf den Vierfüßlerstand. So massiv. Und die hat immer noch eine Hyperventilation, die aber andere Trigger hat, Und deren Kontrollpause war, die war, glaube ich, bei 8 oder so, als wir angefangen haben. Die liegt jetzt mittlerweile bei 47 bis 53 Kontrollpause, hat aber trotzdem natürlich immer noch Zwerchfellinsuffizienz, immer noch am Hyperventilieren. Diese Dinge sind sie eben so komplex, dass ich mir wünsche, dass man die so ein bisschen genauer anschaut. Das ist das, was ich eben versuche zu vermitteln.
Kannst du erklären, was diese Kontrollpause ist? Weil das wäre dann wahrscheinlich auch ein Wert, den man nehmen kann, ohne dieses ganze Equipment, das du jetzt zum Beispiel zur Verfügung hast.
Also gehen wir mal auf das, was kann ich messen, paar Tipps ohne Equipment. Wobei schon ganz interessant ist, einfach um aus dem Kopf zu kriegen oder zu wissen, habe ich jemanden mit einem Sauerstoffproblem oder nicht. Ich glaube, für 15 Euro kannst du dir heute im Internet eine sogenannte Sauerstoffsättigungsmessung, also diesen Fingerclip, besorgen. Ja, dann hast du ja schon mal diese Unsicherheit weg. Hat der eine Diffusionsstörung? Hat der ein Problem mit dem Sauerstoff? Brauche ich mehr Wissen? Dann weiß ich das schon mal und habe auch gleich die Herzfrequenz mit. Also dieses Gimmick würde ich jetzt doch schon mal erwähnen. Aber abgesehen von dem, was schaue ich mir an? Hat jemand eine Bauchatmung? Hat jemand eine Vollatmung? Kann er den Brustkorb loslassen beim Ausatmen? Atmet er durch die Nase? Welche Probleme bekommt er, wenn er anfängt, auf dem Ecobike sich aufzuwärmen? Muss Chris wirklich daneben stehen und ihm helfen, dass er die 3 Minuten nasenatmenderweise schafft? Denn es gibt viele Menschen, die schaffen das nicht mal in Ruhe, 3 Minuten durch die Nase zu atmen. Und diese Kontrollpause meint, die stellt sehr gut dar, aber eben auch nur zum Teil, die CO2-Toleranz. Meint also, wie lange kann ich am Ende meiner Ausatmung eine Ausatempause ohne die Krise zu kriegen halten? Und wir sprechen hier von einem normalen Atemzugvolumen. Spricht man über Atmung, verändert sich die Atmung ja meistens schon. Das heißt, ich atme meinen halben Liter ein, dann schaltet das alles im Atemzentrum von diesen Kernen alles um, nimmt dann andere Wege zurück. Also diese Ausatmung umzuschalten ist die sogenannte Einatempause. Dann kommt die Ausatmung, die sollte das gleiche Volumen haben wie die Einatmung. Und nach der Ausatmung an diesem Punkt machst du eine Atempause. Ich verwende nicht gerne, halte die Luft an, weil das meistens schon macht und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja ein entspanntes System, das auch lernt, diese Neukonditionierung von Atmung als Leichtigkeit, als Training, als positives Gimmick zu sehen. Da halte ich dann meine Ausatempause an und selbst die Buteyko-Lehrer unterscheiden sich zwischen dem ersten Einatemimpuls oder dem zweiten Einatemimpuls, dann die Stoppuhr wieder zu drücken. Ich gehe mittlerweile auf zweiter Einatemimpuls. Während die dann ihre Ausatempause halten, spreche ich mit denen ganz entspannt und sage, nicht verspannen, wunderbar, das CO2 steigt, das ist das, was wir brauchen. Akzeptieren Sie diesen Anstieg, vielleicht meldet sich das Atemzentrum schon. Wunderbares Training, also das einfach positiv zu konditionieren. Und man sollte nach Buteyko, oder ich glaube mittlerweile ist es ja gerade auch in neuen bei euch wirklich auch fix drin, sollte man schon 40 Sekunden halten können und darüber. Habe ich jetzt Werte unter 10, kannst du echt davon ausgehen, sorry oben, die haben einen Wasserschaden, da hämmert es ein bisschen, ich hoffe, ihr hört es jetzt nicht. Die unter 10 Sekunden ist es schon so, dass du davon ausgehen kannst, dass jemand eine fette funktionelle Atemstörung hat. Also messt einfach mal alle selber eure Kontrollpause heute. Bis 20 ist jemand sicherlich nicht fit in seinen Atemabläufen. 30, dann ist er schon relativ gut, aber es ist einfach auch nicht das, was ein Individuum können sollte. Und 40 wäre eigentlich das, was jemand ohne Probleme mindestens halten können sollte. Und ohne diese ganze, ich habe ja auch 30 Jahre ohne diese Tools gearbeitet, kann man schon mal sehr, sehr gut eine Idee entwickeln, ob jemand eine funktionelle Atemstörung hat. Bedeutet, bevor ich jemanden hauchen lasse, also viel Volumen, viel CO2 loswerden, sollte ich mir einen Überblick darüber verschaffen, ob der da vielleicht mit reingehört oder nicht.
Ist aber quasi gleichzusetzen mit dem Bolt-Wert, oder? Also diese Atempause ist gleich Bolt-Wert.
Ja, ich habe gelernt, dass der Bolt-Wert eine Erfindung von Patrick McCuen ist. Buteyko hat dieses Wort nie benutzt. Die Kontrollpause ist etwas, was original Buteyko ist und deswegen habe ich den Bolt-Wert völlig aus meinem Sprachgebrauch gestrichen. Denn Bolt heißt Body Oxygen Level Test und ich kenne die Hintergründe nicht, warum er das so genannt hat. Für mich bedeutet eine Kontrollpause eine CO2-Toleranz. Wenn er damit vielleicht den Rückschluss auf den Bohreffekt meint, okay. Aber dann würde jetzt ich auch irgendwie nicht die Henne von hinten auffädeln, sondern wir sind beim CO2, rede ich nicht über Oxygen.
Okay, interessant. Also daher kommt, dass du ganz bewusst diesen Begriff nicht verwendest.
Und genau, nur nochmal, wann wird die Uhr gestartet quasi? Weil du sagst, zweiter Atemimpuls.
Magst du ein Foto machen? Ich habe extra für euch noch schnell ein Diagramm gemalt.
Okay. Weil ich mache gerne ein Foto.
Urheberrechtlich hier keine Konflikte kriegen. Warte mal, ich muss mal hier so in die Kamera. So, warte, ich halt noch einen Stift hin. Oder filmst du? Oder wie machst du?
Ich mache ein Foto.
Film doch mal. Dann können wir es dazu gleich nochmal erklären, was ich gerade erzählt habe. Jetzt muss ich nur mit meinem Stift gucken.
Die also Sache hier ist, ich filme nur ohne Ton, deswegen
Macht nichts. Also hier atmet jemand ein, dann schaltet er um, Einatempause, dann atmet er aus. Und hier, am Ende der blauen Linie, da beginnt die Kontrollpause. Hier habe ich nur einen normalen Atemzug hingemalt. Weil eben auch oft dann mit Ausatmen wird dann gerne eben hier ins expiratorische Reservevolumen geatmet. Und dann sind wir ja wieder bei der Volumengeschichte, weil das atmet er ja dann wieder hinterher. Was ja alles kein Problem ist, wenn er keine CO2-Defizite hat.
Ja, also für alle, die jetzt nur zuhören, in dem Diagramm sieht man das ganz gut. Am Ende der Ausatmung, einer normalen Ausatmung quasi, wird die Uhr gestartet und dann bei dir quasi nach dem zweiten Atemimpuls wird die Uhr gestoppt und das ist diese Kontrollpause.
Ich finde es immer sehr, sehr schwierig zu spüren und ich habe mich schon viel mit dem Thema beschäftigt und ich finde es sehr, sehr schwierig, was denn der erste oder zweite Atemimpuls ist. Und dementsprechend ist es gar nicht so ein leichter Test. Also, weil eben man kann ja die Luft anhalten oder eben einfach warten mit der Einatmung bis zum geht nicht mehr, weil unwohl fühlt man sich oft schon relativ früh, obwohl man vielleicht noch das Ganze 20, 30 Sekunden rauszögern könnte. Was sind die, also wie cuest du das deinen Patienten? Wie sagst du denen, also ja, wann ist denn, wie fühlt sich denn der zweite Atemimpuls an? Weil das ist schon sehr abstrakt und sehr schwierig, finde ich, also diesen sehr objektiven, subjektiven Test quasi objektivierbar zu machen. Das finde ich tricky.
Also wissenschaftlich ist der genauso anerkannt, zum Beispiel wie der Nähmchen-Fragebogen. Was man aber auch in der Wissenschaft genau aus dieser Erklärung, die du gerade gegeben hast, mit einberechnet, sind Variablen, dass das vielleicht 3 oder 5 Sekunden beim einen mehr oder weniger sein kann. Es geht darum, genauso wie beim Nähmchen-Fragebogen, der diese Atemstresssymptome eben auch zeigt, so eine Grundidee von jemandem zu kriegen. Wie sag ich das meinem Patienten, so wie ich es vorhin schon so ein bisschen, oder Athlet, wie auch immer, gesagt, oder Athletin, sorry, gendern, dass sie versuchen sollen, bis zum zweiten Atemimpuls, ohne dass es sie stresst, und wenn sie ein deutliches Einatembedürfnis bekommen, das zu machen. Das, was du beschrieben hast, ist ja schon, also ich könnte das durchaus noch 20 oder 30 Sekunden länger, ist ja schon ein Hinweis darauf, dass deine CO2-Toleranz nicht so verkappelt sein kann. Denn diejenigen, die eine funktionelle Atemstörung haben, die könnten das keine 20, 30 Sekunden länger halten. Denn der CO2-Anstieg in Relation zu den verschobenen Chemorezeptoren, der ist dann im Atemzentrum so stark, dass die das nicht durchhalten. Die brechen ab. Die halten das nicht. Jetzt vielleicht noch zu den Chemorezeptoren, die ich da gerade angesprochen habe. Wir waren bei CO2, Superwehr, also pCO2 im Blut gelöst, 40 mm Hg. Überatme ich chronisch, stellen sich irgendwann mal, das passiert nach ein, zwei Wochen bereits, die Chemorezeptoren auf den Blutwert um, der im Blut umeinander schwimmt. Also habe ich einen erniedrigten, chronisch erniedrigten CO2-Spiegel durch Überatmung, sprich Mundatmung. Deswegen will auch MTMT auf dem Ecobike den Mund zu, um eben das CO2 anzuheben und dies auch über den Tag zu gewährleisten. Habe ich aber jetzt ständig zu wenig, weil ich chronisch überatme und meine Atmung mehr oder weniger schon verschoben ist, dann stellen sich die Chemorezeptoren, zumindest ist so die Annahme, die Datenlage, die da ist von Lamp und anderen, dass die sich umkonditionieren, kalibrieren. Das Atemzentrum, die Chemorezeptoren gehen also dann davon aus, okay, da ist schon lang nicht mehr 40 mm Hg vorbeigeschwommen, da schwimmen, jetzt sage ich mal, nur noch 30 mm Hg CO2 im Blut rum, wird schon passen. Also ist das wohl mein neuer, in Relation korrekter Wert. Und dann kalibriert sich das Atemzentrum um, nimmt also nicht mehr 40 mm Hg als Normwert an, sondern nimmt dieses Beispiel 30 mm Hg als Normwert an. Hab also jetzt chronisch zu wenig CO2. Und diese Menschen, die dann zum Beispiel auf eurem Fahrrad oder allein, wenn sie den Mund schließen sollen oder eben weniger atmen sollen, einen CO2-Anstieg haben, melden die Umgestellten in der Annahme, 30 mm Hg ist mein Ausgangswert. Jetzt steigt ja 1-2 mm Hg, weil mein CO2 steigt. Und dann kriegen die diesen starken Atemimpuls. Und das wären auch die, die ganz schlecht zurechtkommen, dann mit, wie du gesagt hast, ich halte halt dann noch 20 bis 30 Sekunden länger. Das können die in der Regel nicht, zumindest nicht, ohne massive Symptome zu bekommen, während du den Test mit ihnen machst oder während du Atemreduktionen mit ihnen machst. Nochmal, Norm ist 40 mm Hg. Individuum hat jetzt aber 30 oder 35 mm Hg, als Norm nehmen wir die 30. Ich mache irgendwelche Atemreduktionen, warum auch immer. Ich klebe ihm nachts den Mund zu oder ich sitze abends auf der Couch. Meine Atmung entspannt sich, haben ja auch viele. CO2 steigt. Plötzlich guckt man rüber und denkt sich, oh Gott, ich muss in die Paartherapie. Mein Partner stresst mich so, ich kriege eine Panikattacke. Nee, der entspannt nur mit seiner Atmung. Sein CO2 steigt. Und dadurch, dass das CO2 steigt, kriegt er schon die ersten Atemantriebe und vielleicht gekoppelt mit angstauslösenden Symptomen. Und das ist eben das, was wir versuchen müssen über atme durch die Nase, klebe dir nachts den Mund zu, atme nicht zu viel im Training, auch da muss man genau schauen, Brustkorbmobilisation, da waren wir heute noch gar nicht. Zwerchfell, ja, habe ich kein ausreichend starkes Zwerchfell, tritt mit Taboreflex ein, dass einfach dann auch die restliche Muskulatur abgeschalten wird, weil eben alles der Atmung untergeordnet ist. Da kommen so viele Mechanismen in Gang. Und um da eben sicher zu gehen, dass wir da niemanden haben, der eh eigentlich einen chronisch zu geringen CO2-Wert hat, bin ich der Meinung, sollte man wissen, wie geht's dem? Könnte das jemand sein, der chronisch hyperventiliert, der also zu wenig CO2 hat? Und dann lasse ich die nicht tauchen.
Also du hast es jetzt schon so oft angesprochen, vielleicht kannst du mal erklären, was es mit dem Hauchen auf sich hat.
Beim Hauchen verlierst du in sehr kurzer Zeit sehr viel CO2. Und das ist ja nicht das, was ich will bei dieser Gruppe. Wenn der kein Problem hat, kannst du den hauchen lassen, Kopfstand, Kapalabhati, mach was du willst. Aber eben
also
nicht, wenn du einen hast,
besser,
der das hat.
Wenn man quasi die Luft rauspustet, verliert man dann weniger CO2?
Ich würde da eine Form von einer Stenose setzen. Das kann, es gibt unterschiedliche Tools, also auch kleine Hardware-Geräte, die Stenosen setzen. Du kannst irgendwie mit unterschiedlichen
Strohhelmen... Was bedeutet eine Stenose setzen? Kannst du das nochmal ganz kurz übersetzen?
Also, dass wenig Volumen über eine längere Zeit rausgeht. Das heißt, diese Bewegung, die in einer kurzen Zeitamplitude gemacht wird, wird dann einfach in einer längeren Zeitamplitude gemacht. Und in der ist eben das CO2, das im Hintergrund verloren wird, nicht so hoch wie das, was du über dieses schnelle Zack ist weg. Und das kann bei jemandem, der betroffen ist, schon alle Symptome auslösen und es macht ihn halt auch nicht besser.
Und ich glaube auch, dass wir bei dem Thema mit einer Begriffserklärung oder einer Begriffsklärung auch auf den gemeinsamen Nenner kommen, weil so wie du es gerade vorgemacht hast, ist, also so lassen wir niemanden hauchen. Das ist nicht das, was wir unter Hauchen verstehen, sondern wir hauchen, und das hat ja auch einen Grund, weswegen wir hauchen. Also wir am Anfang, als wir uns mit PRI und Atmung beschäftigt haben, haben wir Leute auch so pusten lassen durch eine Lippenbremse, aber sehr forciert. Und das war, also, oder ich zumindest, auch einfach noch nicht genügend Verständnis habend, wollte ich eine forcierte Ausatmung haben, weil man da schön viel Atemhilfsmuskulatur aktiviert und Rumpfspannung und Rippenbewegung. Aber das war uns, also ist uns jetzt eben zu forciert und vor allem zu rektusdominant. Und das ist ja auch was, was wir Leuten austreiben wollen. Wir wollen die schrägen Bauchmuskeln haben bei der Ausatmung und sind dann so über einen längeren Weg quasi zu diesem Hauchen gekommen, aber zu einem langsamen, entspannten Luft aus sich rausfließen lassen Hauchen. Also nicht eben dieses schnell und kurz und so viel raus wie möglich auf einmal, sondern über einen langen Zeitraum. Eine entspannte Art und Weise. Also wenn ich dann einatme, dann ist es ein Luft aus mir rausfließen lassen.
Ja, und wenn du da jetzt die Kapnometrie dran hältst, das ist eben das, wo ich hin will. Auch das ist so viel Volumen in so kurzer Zeit, dass die Betroffenen, ich habe es ja durchgemessen, habe ja jetzt extra auch diese PRI-Weiterbildung gemacht, die sinken mit den CO2-Werten dann einfach ab. Und das ist so das, was eben interessant wäre. Ich habe denen auch geschrieben in den USA, die haben leider noch nicht geantwortet, ist schon 4 Wochen her, weil ich gehofft hatte, dass wir da noch in Dialog gehen können vor unserer Podcast-Aufnahme. Hat aber leider nicht geklappt, aber vielleicht klappt es ja irgendwann.
Das wäre etwas. Die Stenose setzt ja PRI bekanntermaßen auch sehr viel ein mit der Ausatmung, also die Arbeiten.
Welche? Habe ich jetzt in meinem Kurs nicht gesehen, außer den Luftballons.
Mit Luftballons arbeiten sie klassischerweise viel und inzwischen arbeiten sie, glaube ich, auch einfach mit Hardware, mit Strohhalmen wird da gearbeitet. Luftballons und Strohhalme in erster Linie.
Also es gibt, das ist jetzt eine unbezahlte Werbung, darf ich sagen, es gibt von der Firma Pari ein Gerät, das heißt PEP, P-E-P. Das ist zum Beispiel das setzen wir seit Jahrzehnten in der Atemphysiotherapie ein. Grundsätzlich mal, um Menschen zu entblähen. Da kannst du unterschiedliche Lochgrößen einstellen. Ist halt nicht so leicht wie ein Strohhalm. Und da versuchen wir eben, weil da haben die Leute auch viel Zeit, ja, weil die Ausatmung einfach auch lang dauert, diese Loslass- und Ansteuer- und welchen Muskel soll ich ansteuern, Muskel zu finden. Und das wäre eben toll, wenn wir dahin kämen, dass man sich diesen Dialog nochmal dahingehend anschaut, was mit diesem Hauchen, wie soll ich hauchen? Also ich lasse gar nicht hauchen, außer jemand hat zu viel CO2 drin, was ja dann eine andere Patientengruppe in der Regel ist. Ja, diese Veränderungen durch die Atemmechanik in der Biochemie, die entstehen einfach.
Und mir ist noch eine Stenose eingefallen. PRI arbeitet auch mit Kazoos.
Weißt du, was das ist? Die kenne ich nicht.
Mm-mm. Das ist wie so eine kleine Tröte. Also das macht dann auch Geräusche.
Ah, das gibt es auch von der Firma Chikla. Die haben auch so ein Gerät. Also wir in der Atemphysiotherapie arbeiten ja durchaus auch mit solchen Dingen. Und insofern wäre es natürlich schön, mal zu schauen, was verändert sich bei denen tatsächlich. Aber da denke ich, müsste man tatsächlich mit den Menschen, die diese Weiterbildung betreiben, gucken, dass man in Dialog kommt. Ich weiß ja nicht, welche Datenlage die da als Hintergrund nehmen. Ich habe es halt für mich selber ausprobiert und finde, dass zumindest derjenige, der wie auch immer hauchen lässt, sich Gedanken darüber machen sollte, wäre das jetzt jemand, wo ich vielleicht nochmal schaue, wie geht's dem? Hat der eine chronische Hyperventilation oder eben nicht? Und einer der Knackpunkte, die mir eben ganz wichtig eben immer sind, es gibt keine Einatemübung ohne das Zwerchfell in seiner Hauptatemfunktion mit einzusetzen. Ich habe einen Podcast aufgenommen jetzt mit Sabine Weise, also der großen Frau der AG Atemphysiotherapie, weil mir Kollegen ein Video zugeschickt haben von jemandem in den sozialen Medien, der sagt, die Leute sollen in den Brustkorb einatmen, weil da sitzt die Lunge. Frage mich, gell?
Dann, also, dann hat man die Biomechanik vom Zwerchfell nicht verstanden. Aber das ist, und das, dass du das gerade ansprichst, ja, wir haben auch ein paar augenöffnende Begegnungen gehabt, gerade in letzter Zeit. Bevor ich darauf eingehe, ich finde, man muss sich halt den gesamten Atemzyklus anschauen, weil Absolut. Wir unterhalten uns jetzt über, ja, man muss so ausatmen und so. So, ja, das ist richtig und das ist wichtig, aber dann konzentrieren wir uns schon wieder auf einen Teil und den Atemzyklus sollte man ja eigentlich, also wenn man gerade von so Atemübungen spricht, wie wir sie machen, in drei Teile zerlegen und wenn diese drei Teile irgendwie zusammenpassen, dann ist es schon mal wahrscheinlich eine ganz gute Idee. Okay, ich sag drei Teile, du sagst vier Teile. Klar, vier macht auch am Ende noch mehr Sinn. Also quasi einatmen, Einatemphase, Pause, Ausatemphase, Pause und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das heißt, wie so oft, wenn es um Bewegung geht, geht es auch hier um einen gewissen Rhythmus und eine gewisse Sequenz und um Timing. Und das ist doch das Wichtige, dass man das versteht, weil ansonsten konzentrieren sich jetzt irgendwie Leute nur auf die Ausatmung und vergessen zum Beispiel, dass die Pause nach der Ausatmung ja auch ein elementarer Bestandteil zum Beispiel von jeder PRI-Übung ist, aber auch ein Bestandteil von, also abgesehen von PRI, einfach von Atemarbeit sein sollte.
Atemarbeit würde ich es auch nennen, ja.
Ja, also so nennen wir es ja auch, weil es irgendwie nicht so spezifisch ist und es einfach ganz gut auf den Punkt bringt. Also ja, wie so oft sollte man sich das Gesamtding anschauen und sich nicht versteifen auf einen Begriff oder eine Phase von einer sehr, sehr komplexen Bewegung. Und zum Beispiel, das wäre ja ein Zeichen, wenn ich habe einen Kunden und ich sage, okay, hauch mal die Luft aus, der haucht aus. Und wenn, sobald er fertig ist mit seinem Hauchen, atmet er so wieder ein. Dann sollte ich schon mal verstanden haben, dass irgendwas nicht so funktioniert, genau, wie es funktionieren sollte.
Ganz genau. Was machst du dann mit dem?
Ja, den müsste ich dann unbedingt dazu bringen, dass er die Luft langsamer rausbringt. Also zum Beispiel durch eine Lippenbremse. Das ist jetzt so das, was man ohne Tool machen kann oder durch irgendwelche Cues oder. Also das ist dann wieder abhängig vom Individuum, was ich von mir. Das kommt auf die Zielsetzung an. Jetzt kommen wir zum Thema. Wir nutzen die Atmung ja in erster Linie, um biomechanische Veränderungen zu erzeugen. Das ist unser Fokus. Das heißt, die Biochemie ist bei uns nicht die Priorität Nummer eins, sondern eine Atemarbeit ist eben, und ich glaube, auch das ist ein Grund, warum viele Dinge missverstanden werden, weil der Kontext nicht richtig verstanden wird. Ich benutze Atemarbeit, um spezifische Bewegungsoptionen wiederherzustellen. Das heißt, das ist für mich Beweglichkeitsarbeit. Es kann Beweglichkeitsarbeit für die Schulter sein, das kann aber auch Beweglichkeitsarbeit für den Brustkorb sein. Also ich sag mal, wenn man von einer Haltungsveränderung spricht, dann kann man das auch nur erreichen, kann man es nur sinnvoll erreichen, meiner Meinung nach, wenn man das mehr oder weniger mit Atemarbeit macht. Und das ist so,
kann
das
man,
ist so der, der springende
arbeiten,
Punkt.
Kann man Schulter arbeiten ohne Atmung? Wahrscheinlich nicht, oder? Also es geht
kann
gar
man machen,
in einer
Atempause kann man machen
dann,
und
oder?
Das wird auch gemacht. Also es wird ja, das ist ja Hokuspokus, wenn ich sage, ich will deine Schulterbeweglichkeit verbessern, deswegen machen wir jetzt Atemübungen. Wir hängen ja immer noch da fest, gerade in der Fitnessbranche, also unserer Heimat, wo wir als verrückt angesehen werden, wenn wir eben zum Beispiel sagen, Atemübungen für Schulterbeweglichkeit. Da sind wir noch lange nicht, dass das quasi als normal angesehen wird, noch lange nicht. Auch wenn es meiner Meinung nach der wichtigste Hebel ist, weil logischerweise durch Atemarbeit beeinflusst du die Form und Dynamik von deinem Brustkorb und der gibt wiederum vor, wie sich ein Schulterblatt bewegen kann und das gibt wiederum vor, wie sich ein Schultergelenk also an sich bewegen kann.
In eurer Welt seid ihr noch die Wahnsinnigen?
Wir sind auf jeden Fall die Wahnsinnigen in unserer Welt. Auf jeden Fall. Mhm. Das kriegen wir auch immer wieder mit. Kann man dann lesen anhand der Kommentare, die wir halt teilweise bekommen.
Also an der Stelle muss ich noch mal kurz, was ich in einem meiner Podcasts, dem Klaus Meierstein, einem ehemaligen erste Bundesliga-Fußballkollegen erzählt habe, da war ich auf der Athletikkonferenz eingeladen als Referentin. Und ich mache es ja mittlerweile schon so, dass ich mich so time, dass ich nicht die Erste bin und nicht die Letzte, damit eben ich die Masse des Auditoriums erwische. Da war wirklich, der Saal war voll. Top-Physiotherapeuten, also ich kenne da echt einige aus dem DOSB und so wirklich großartige Kollegen und Kolleginnen. Und dann hat mich der Spowieler, also unser Sportwissenschaftler, der mit in China war, der hat angekündigt, toller Vortrag und so weiter und so weiter. Da war der fertig, er packt zusammen und dann steht 90-95% des Auditoriums auf und geht raus. Ich habe mich dann
als in die Tür dran
gestellt, als ich dran war. Ich habe mich dann in die Tür gestellt und habe jeden Einzelnen angeschaut und habe gesagt, nicht dein Ernst, dass du jetzt gehst. Ah ja, Brigitte Weiß, zur Atmung ist nicht so mein Kern. Ich sage, what?
Wow.
Wirklich, ja. Dann bin ich da noch mit 15 Hansel drin gesessen. Liebe Physiotherapeuten, jeder, der das hört, der damit dabei war, Erdboden, geh auf.
Herzlichen Glückwunsch, kann man da nur sagen. Aber dann. Ach,
wirklich. Ich habe fast geweint. Ich habe 3 Minuten gebraucht, bis ich mich beruhigt habe. Und die da drin gesessen sind, haben es Gott sei Dank verstanden. Ja, dann hatten wir eine sehr nette kleine Athletikkonferenz. Das war krass.
Und jetzt überleg dir mal, also du als Therapeutin, ja, die du ja auch eher andere Therapeuten ansprichst, bei dir wird dem Thema schon so wenig Bedeutung zugeordnet. Jetzt stell dir mal vor, du bist so ein Fitness-Typ. Leute ordnen dir zu, ja, die sind dafür da, dass Leute große Muskeln bekommen und ein Sixpack und gut aussehen. Und dann fängst du als Fitnessmensch an, von Atmung zu reden und eben, wir erhöhen deine Beweglichkeit durch Atemarbeit und so weiter. Da stehen auch ganz, ganz viele leider immer noch im Auditorium auf und gehen raus. Aber ich glaube, es wird besser. Ich glaube, es gibt inzwischen viele Leute, auch im deutschsprachigen Raum, die mehr über dieses Thema reden. Und das ist wichtig und das ist richtig. Das Blöde ist nur, dass ab und zu halt Missverständnisse entstehen, man irgendwie aneinander vorbeiredet und man ja dadurch dieses Thema auch nicht so gut nach außen trägt, wie man es vielleicht machen könnte.
Aber das haben wir doch gemacht. Wir beweisen doch Diskussionskultur. Uns war es wichtig, dass wir uns treffen, dass wir uns austauschen und wir haben uns vorher in den ganzen Monaten nicht ausgetauscht, lieber Zuhörer. Es geht doch darum, wie gehen wir denn damit um? Wie bringen wir es zusammen? Was ist gemeint? Denn ein gemeinsames Interesse zu haben, finde ich, darf nicht dazu führen, dass man sich verhuddelt, sondern dass man sich ergänzt und erweitert und neue Ideen entstehen. Und weil du sagst, ihr die Muskelmenschen, für mich ist es ja einer der Triebfedern, dass ich vor allen Dingen mit euch und eben, dass ich die Physio von den Bobfahrern bin. Ich bin ja nicht, da hat doch dann auch eine drunter geschrieben, ich soll bei meinem Yoga bleiben. Du, das Yoga hat für 2x Olympische Spiele gereicht. Sorry, an der Stelle schönen Gruß. Also es geht doch drum, dass man genau das, was ist denn das für ein Körperbild? Und es soll doch jemand, der eine mag Radl fahren, der andere mag das, der mag das. Also für mich ist ein Muckibude ein No-Go. Mag ich einfach nicht. Aber um das geht's doch nicht. Es geht doch drum, dass wir das erweitern, was jeder aus anderen ziehen kann. Und dass man sich freut und das versteht, dass der eine, wie der Basti in dem letzten Podcast gesagt hat bei Tatkraft, der eine wird Sprinter oder muss sprinten und der nächste macht das. Und wo und jeder braucht ja von allem alles. So leben und leben lassen, würde ich mal sagen. Und darum geht's ja, dass man sich solche Menschen, natürlich mache ich mir das ganz klar zunutze, und bin total froh, dass der Bob-Nationalkader inklusive Cheftrainer Franz oder Kaylee oder all diese Betroffenen oder gehen wir mal auch unsere Biathleten und alles, was wir so haben, unsere Leistungssportler, auch diese Themen haben und schwer betroffen sind und das durchaus auch nach außen tragen. Und ich glaube, wir brauchen halt im wahrsten Sinne des Wortes nochmal einen langen Atem.
Ja. Was hast du denn für, also was ich vorhin kurz angeschnitten habe, wir haben auch eine mal wieder eine Fortbildung gehalten und wenn wir Fortbildungen halten, dann haben die Teilnehmer immer extrem Bock auf diesen Teil Atem- und Positionsarbeit.
Toll.
Also teilweise mir sogar ein bisschen zu viel Bock und haben dann zu wenig Lust auf das Krafttraining, um das es, ich sag mal, eigentlich geht, in Anführungszeichen. Bei uns ist das alles das Gleiche, das ist halt eins. So, wir trennen in unseren Köpfen nicht.
Super.
Aber Leute, die konsumieren, die trennen halt. Die wollen halt Dinge in Schubladen stecken und sagen, okay, das will ich wissen, das ist mir nicht so wichtig. Auch wenn wir eigentlich so
vielleicht
sind, so hey, das ist
Moment
alles, das gehört alles zusammen.
Gnädig aber sein. Gut. Man steht ja immer da, wo man steht. Und fünf Jahre später konsumiert ja was anders.
So, das so, sowieso.
So sammelt man Wissen.
Aber worauf ich hinaus wollte, bei einer unserer letzten Fortbildungen ist uns beim Thema Atemarbeit auch aufgefallen. Und das waren Leute, die sich für dieses Thema interessieren und teilweise auch schon damit beschäftigt haben, dass Leute einfach ihren Bauchraum komplett zugemacht haben bei Atemübungen teilweise. Und da saß ich dann daneben und habe mal nachgefragt, woher das denn kommt. Also da hat sich gar nichts bewegt im Bauch. Und eben, das war von ein paar von den Teilnehmern, war das gewollt.
Warum?
Naja, ich so ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht. Also, aber ich denke mal, das, was dahinter steckte, war auch so dieses, ja, wir wollen doch in die Lungen atmen und wir wollen ja den Brustkorb mobilisieren. Und das ist richtig.
Wahnsinn.
Wir wollen mit Atemarbeit den Brustkorb mobilisieren. Das ist hundertprozentig richtig. Eben, also du sagst auch, für uns ist das sogar der primäre Faktor. Da sind wir wieder bei dem, wir sind Fokus Biomechanik, du bist noch mehr Fokus Biochemie. Wie dem auch sei, auch eine Mobilisierung vom Brustkorb kann nur gut funktionieren, wenn man sein Zwerchfell benutzt bei der Atmung. Sonst ist das alles für die Katz, sonst bringt das alles gar nichts. Und da
Kannst
haben wir dann
du den
wirklich
Satz
kurz
mal wiederholen für alle? Sorry, wenn ich dir jetzt nochmal ins Wort falle, weil da sind wir bei den Grundmissverständnissen. Ruheatmung, körperliche Bewegung. Ruheatmung, 500 Milliliter. 70-90% macht's Zwerchfell. Da hast du keine große Brustkorbbewegung in
Richtig,
Ruhe.
Richtig, genau.
Aber jetzt
und wenn ich aktiver werde,
genau,
dann habe ich ja immer noch erstmal mein Zwerchfell, das die Arbeit macht. Und dann, deswegen heißen sie Atemhilfsmuskeln, dann kommen
Richtig.
Atemhilfsmuskeln dazu. Und diese Atemhilfsmuskeln sorgen auch dafür, dass mein Brustkorb sich mehr bewegt bei einer Atmung. Weil wenn ich einfach auf der Couch sitze und ganz ruhig durch die Nase atme, dann sollte man eigentlich überhaupt keine Bewegung irgendwo
genau.
sehen, außer
Jawohl.
Vielleicht ein bisschen im Bauchraum. So,
Jawohl.
Das ist auch, das sind so für mich schon fast langweilige Fakten. Das ist so, ja. das ist die absolute Basis. Aber ich weiß, man muss es mehr kommunizieren. Und dann, wenn man sagt, okay, wir wollen das Atemzugvolumen absichtlich forciert erhöhen, weil wir wollen deinen Brustkorb an gewissen Stellen mobilisieren, dann muss immer noch erstmal dein Zwerchfell arbeiten. Und dann eben sagen wir, okay, atme tief ein zum Beispiel, damit man nur als Beispiel zum Beispiel die Expansionsfähigkeit nach vorne im Brustkorb fördert. Da sind wir zum Beispiel bei deiner Patientin, die Lehrerin, von der du vorhin gesprochen hast. Da will ich natürlich, dass da viel Volumen reinkommt. Aber das heißt nicht, dass das Volumen nur da rein soll. Soll das Zwerchfell, soll immer noch zuerst seinen Job machen. Und danach kann ich sagen, okay, let's go jetzt. Bringen wir zusätzlich on top Volumen vorne in dein Brustbein rein, um an deiner Beweglichkeit zu arbeiten. Und diese Sequenz, die muss man immer im Kopf haben, wenn man irgendwas mit Atemarbeit macht.
Deswegen muss man immer dazu sagen, Zwerchfell beginnt und dann lass weiterlaufen nach A, B, C. Und das ist, glaube ich, das nächste Missverständnis, das wir damit ausgeräumt haben, dass es für euch schon so Standard ist, aber es eben, wie du auch selber sagst, nicht Standard ist. Man muss den Menschen das sagen, weil diese Fehlatmungen schon so massiv vorhanden sind.
Das wurde uns brutal vor Augen geführt, als wir diese, also als wir wirklich diese Beispiele gesehen haben, weil man existiert ja immer nur so in seiner Bubble und vielleicht liest man ab und zu mal einen Instagram-Kommentar, aber du siehst ja nicht, wie die Leute dann wirklich diese Übungen durchführen. Sobald du das siehst und du merkst, oh, da gibt's ein massives Missverständnis, weil hier wird auf einmal der Transversus und der Rectus aktiv angespannt während einer Einatmung, dann wissen wir, okay, das ist problematisch.
Es geht halt nicht auf Teufel komm raus um irgendeine Bewegung im Brustkorb. Ich meine, wir kommunizieren ja Position diktiert Funktion sehr, sehr viel. Und das ist am Ende das, woran wir auch mit Atem und dann Positionsarbeit arbeiten, dass Zwerchfell halt eine gute Position bekommt, um arbeiten zu können. Und in dieser guten Position soll sich dann auch der Brustkorb in seiner vermeintlich neuen Position, wenn es was ist, was wir verändern wollen, mit deiner Dame zum Beispiel oder mit Leuten, die komplett in Extension hängen, so, dann wollen wir ja erstmal eine gute Voraussetzung schaffen über die Positionierung von Brustkorb und Becken. Das ist ja auch was, gerade hatten wir es alles, ist am Ende alles und das ist schwierig für Leute zu greifen und deswegen brauchen sie diese Schubladen, in die sie sich klammern können. Aber am Ende ist es so und über diese Position von Zwerchfell und Beckenboden von Brustkorb und Becken schaffen wir eine gute Voraussetzung für das Zwerchfell, der primäre Atemmuskel zu sein, für 70-80% von der Atmung quasi, bis dann irgendwann Anstrengung passiert und irgendwann vielleicht andere Dinge greifen. Und dann in dieser Position geht es um eine Expansion im Brustkorb, vorne, hinten, seitlich, je nachdem, wo halt keine ist und wo sie hin soll. So, und das
und dort vielleicht
das ist das, was wir machen, wenn wir, von Biomechanik der Atmung reden. So.
Auch noch dran denken, wenn man eben anfängt, die Zwerchfell aus den Schneewittchensärgen wieder zu holen und die zu integrieren. Da sind wir ja wieder, weil du sagst, gute Zwerchfellgeometrie oder Position oder ist das Gleiche gemeint, dann kommt wieder das böse Wort der aufrechten Körper. Damit ist nicht gemeint, oberzocken und daherkommen in einem Outflare, in deinem Muskel-T-Shirt, in die Eisdiele, dass das Stracciatella noch viel mehr glänzt, sondern natürlich ist da, ich sage jetzt einfach mal neutral Null, ganz entspannt im Individuum, aber eine aufrechte Körperhaltung als Ziel wieder zu haben, um all diese Mechanismen überhaupt zu gewährleisten, deswegen treten wir doch alle an. Natürlich hat jedes Individuum seine Geschichte, warum er da steht. Aber unsere Aufgabe ist, ihn doch als Gesamtheit zu erfassen und zu schauen, mit welchem Tool können wir dem weiterhelfen und ihm Räume geben. Ja, man muss ja dem Individuum, glaube ich, einfach Raum geben und Druck nehmen. Und wie du so schön auch gesagt hast, Basti, habe ich dich jetzt auch sagen hören, das ist ja genau das, was der Kuis auch gerade gesagt hat. Du kannst eine Position nicht, wenn du in ihr nicht atmen kannst. Punkt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und das können viele halt nicht mehr. Und da kommt halt auch die Faserstruktur des Zwerchfells leider entgegen. Denn das Zwerchfell hat von der Faserstruktur her eben eine Tendenz dazu, eher so der langweilige Ausdauer-Beni zu sein. Und deswegen, wenn du eben anfängst, auch mit Atmung zu arbeiten, haut halt diese überkonditionierte Atemhilfsmuskulatur und sonstige Muskulatur ganz gerne mal wieder in vorauseilendem Gehorsam, weil es einfach auch konditioniert ist, ab. Also deswegen muss man an alle Kollegen, die bei der Athletikkonferenz rausgegangen sind, gell, muss man, das hat mich nachhaltig beeinflusst.
Ich bin tatsächlich zutiefst geschockt, erschüttert von der Anekdote. Wirklich.
Ja, also das habe ich auch unseren DOSB-Mädels, die unsere Weiterbildungen organisieren. Rabea und Birte, die sind ja cool. Die haben so aufgeräumt mit unseren Fortbildungsmodulen. Denen habe ich das erzählt und die haben gesagt, Brigitte, das ist schlichter Unverschämtheit. Aber nein, es ist, wie es ist. Das ist eine nette Anekdote. Wenn ihr mal gestorben bin, könnt ihr euren Kindern sagen, wisst ihr noch damals, der Brigitte ist das sogar da und da und da passiert. Heute ist die Olympiahalle voll.
Kurz zum Thema aufrechte Haltung, auch nur um da das Missverständnis aus dem Weg zu räumen. Die Sache ist, aus unserer Sicht, Fitnessbranche, hier wird auch immer ganz viel von Aufrichtung und so weiter gesprochen. Und die Art und Weise, wie man dahin kommt, das ist das Problem. Und in der Fitnesswelt bedeutet, ich will jemanden aufrichten und die Haltung korrigieren, Für die meisten Leute, die sich nicht tiefer mit diesen Themen beschäftigen, ich baller den in so viel Extension, wie es nur geht. Und das ist problematisch, weil das biomechanisch auch aufs Atemmuster bezogen keinen Sinn macht. Deswegen reden wir immer vom Stack. Und der Stack ist nichts anderes als eine neutrale, aufrechte, aber halt normal aufrechte, keine militärische, sondern einfach eine normale, genau, neutrale Position, weil wenn dein Becken über dein, wenn dein Brustkorb über dein Becken gestapelt ist und dein Schädel auch noch auf deinem Brustkorb gestapelt ist, dann ist es ja einfach nur eine aufrechte, normale Körperhaltung. So, und vom Stack reden wir verdammt viel, von daher, ja, wir verwenden unterschiedliche Begriffe, meinen aber mal wieder das Gleiche. Und eben das Problematische in der Fitnessbranche ist, okay, du hast einen Rundrücken und jetzt ballern wir dich einfach in Extension. Das heißt, du bist vielleicht vorne zu, du hast vorne in deinem Brustkorb viel Kompression und jetzt machen wir lauter Sachen und machen hinten auch noch zu und schaffen da auch noch einen Haufen Kompression mit ganz viel Übungen, mit ganz viel Pull-Up-Parts, mit ganz viel Cable-Flies und so weiter.
Was auch immer
und
das ist.
Die, genau, das kann dir egal sein, aber das ist die Konsequenz von diesem muskelgetriebenen, nicht besonders weit gedachten biomechanischen Modell, dem die meisten Leute in der Fitnessbranche folgen. Und deswegen sind wir immer so, okay, entspannt euch mal kurz mit Aufrichtung, weil das kann kontraproduktiv werden, so kann es, wenn man es übertreibt und ja, die Fitnessbranche übertreibt gerne, wir leben gerne in den Extremen und bewegen uns nicht so gerne in der Mitte, wo man sich eigentlich bewegen müsste, aber auch so dieses Thema Haltung ist ja so, eben, ich habe ja vorhin gesagt, man darf ja auch nicht mehr sagen, dass es eine schlechte Haltung gibt, so, und da bin ich auch irgendwo dabei, aber das eine extreme Haltung, die Volumina in deinen Körperhöhlen verändert. Auch da kann man nicht drüber streiten. So eine extreme Haltung, egal in welche Richtung, hat Konsequenzen und verändert die Form von deinem Brustkorb und dementsprechend auch, wo in deinem Brustkorb Volumen ist und wo keins ist. Das sind Fakten. Mit denen beschäftigt sich dann wieder nur nicht so gerne die Branche. Siehe die ganzen Trottel, die bei deinem Vortrag rausgerannt sind, weil sie dachten, ach, das brauche ich doch alles nicht. Ich bin doch hier auf der Athletikkonferenz. Ich will doch wissen, wie ich meine Menschen athletischer mache und wie sollte da Atmung eine Rolle spielen. Also ich kann es nicht fassen, gerade auf einer Athletikkonferenz, dass dem Thema Atmung keine Beachtung geschenkt wird, ist Wahnsinn.
Das habe ich mir aufgehoben. Dieses Speaker-Ding da, das ich rein und raus durfte, das habe ich aufgehoben als Mahnmal. Das rahmen wir irgendwann mal. Ja, diese aufrechte Körperhaltung, vielleicht ein ganz guter Tipp. Ich mache das mit Patienten und Athleten so, damit sie das finden, weil die, wenn du anfängst, also die krummen, in der Ausatmung festhängenden, wenn du anfängst, die zu korrigieren, die beamen sich ja dann auch so nach hinten. Ja, die kriegen ja nicht ihren Brustkorb so entspannt nach vorne oben, weil die Zwerchfell-Extensions- oder Expansionsfähigkeit in dem Bauchraum nicht gegeben ist. Und weil diese ganze, welche Muskeln auch immer das jetzt sein mögen, weil eben diese Aktivität im Rumpf nicht mehr gegeben ist, dass ich, du sagst Stack, ich sag halt Tadasana, meint übrigens das Gleiche, gell? Und das können die nicht. Und wenn man die dann, ich lasse die dann auch ganz bewusst ins Extrem, in so jetzt da eine Runde zu viel. Und dann mache ich denen das selber vor. Also ich bin hier im Krummen und dann richte ich mich extrem übertrieben auf und dann setze ich mich in das, was wir alle meinen, hin und dann frage ich die, was sah für sie am entspanntesten aus? Dann sagen die natürlich alle, ich habe noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, da hinten das Aufzuzelte, das ist das, wo wir rein müssen, was ja auch die mentale Haltung extrem sofort in eine sympathikotone Reaktion bringt. Ja, wir waren ja noch gar nicht bei den neurovegetativen Auswirkungen, denen wir alle ausgesetzt sind oder wie wir uns gegenseitig synchronisieren. Das bedeutet auch, die es verstanden haben und dem vermitteln oder den spüren lassen wollen, profitieren natürlich auch davon, in dieser Position zu bleiben und können so viel, sehr viel leichter ihr Gegenüber mitnehmen. Ja, das glaube ich, dass das, aber dass ihr da zu kämpfen habt, das wundert mich.
Klar. Oh, extrem. Auch so auch zu einem Punkt, wo man teilweise auch die so ein bisschen die Lust verliert, über diese Themen irgendwie zu sprechen. Auf der einen Seite, weil die Leute, die sich dafür interessieren, das ganz oft fehlinterpretieren und auf einmal wird aus deinen Aussagen was gemacht, was du eigentlich nicht vermitteln wolltest. Mhm. Also so zum Beispiel, wenn man vom Stack redet. Und dann auf der anderen Seite natürlich so diese Strömung, ja, das ist ja alles, das ist alles esoterisches Hokuspokus-Zeug und sagt mir sofort, wie ich einen maximal großen Bizeps aufbauen kann. Was anderes interessiert mich nicht.
Ja, aber da könnte man doch den Bohr-Effekt erklären. Fetten Bizeps gibt's halt nur mit CO2 vor Ort, weil fetter Bizeps will CO2, sonst kein O2 in der Zelle, Leute. Diesen Sommer läuft's nur, wenn ihr ordentlich atmet.
Ja, aber Brigitte, die Welt ist viel einfacher zu verstehen, wenn man einfach daran festhält, dass sie eine Scheibe ist und keine Kugel. Das macht die Dinge einfach leichter.
Alles ist einfach schwarz und weiß, so. Es gibt nichts dazwischen.
Ja, aber erfreulicherweise sind ja die, die heute hier zuhören, nicht Schwarz- und Weiß-Denker. Das ist ja das, was einen dann schon immer wieder aufstehen lässt, weil ich höre bei euch ja auch raus, dass das durchaus viel Kraft kostet, immer wieder aufzustehen. Und ihr seid jetzt ein tolles Grüppchen, ein harmonisches. Ich habe ja nur meinen Paul, meinen Kollegen und Mümmel da vor mich.
Und hin. Haribo hast du auch.
Oh, Haribo, die kleine Haribo. Die hat übrigens einen eigenen Account, Krankenschwester Haribo. Meine Patienten haben gewonnen. Die haben gesagt, die braucht einen eigenen Instagram-Account. Den hat sie jetzt. Das kostet Kraft, immer wieder aufzustehen. Was mir persönlich Kraft gibt, war lange oder ist natürlich nach wie vor die Ergebnisse, die man beim einzelnen Patienten erwirken kann. Oder wenn dann irgendwie ein Patient hat neulich mal von einer Patientin gesagt, die war schwerst atemwegserkrankt. Und selbst da komme ich ja in eure Bereiche. Also ich trainiere die Leute ja dann auch auf. Natürlich könnte die in eurem Laden nicht bestehen. Aber mit den Möglichkeiten, die es in meiner Praxis gibt, ist die Frau richtig fit geworden.
In unserem Laden kann jeder bestehen. Das ist gar kein Problem.
Ja, machen wir dann mal danach. Nach dem Podcast zeige ich dir das, welche Patientengruppe ich meine. Aber die kannst du wieder so super fit kriegen, dass selbst Lungenärzte dann auf die Ergebnisse gucken und sagen, krass, jetzt wenn er da noch weitermacht, könnte er nach Lourdes fahren. Also du kannst auch atemwegserkrankte und schwerst atemwegsgestörte Menschen wieder auf ein Riesenlevel bringen. Nicht nur mit Atmung. Natürlich musst du dann Mental State, Ernährung, Gewicht, all diese Dinge, die natürlich damit reinspielen, mitlaufen lassen. Und was mich auch wahnsinnig freut, ist, dass jetzt mein Podcast, dadurch, dass da ja auch wirklich wilde atemphysiotherapeutische Geschichten schon von Patienten erzählt worden sind, über den Algorithmus immer mehr Menschen diesen Podcast finden und es tatsächlich so ist, dass viele, auch Kollegen, die schwer betroffen sind, mir schreiben und wie simpel man mit nicht medikamentösen Maßnahmen Menschen damit helfen kann. Das ist was, was mich auch noch weiter antreibt. Und so Tage jetzt wie mit euch, dass wir uns nach all den Monaten wieder einfinden und genau das verbessern wollen.
Gibt es noch andere Themen, die dich so erreicht haben, also Missverständnisse, Verwirrungen, Nachrichten, die dir geschickt wurden, irgendwas, was wir quasi jetzt aus der Welt schaffen sollten, oder haben wir die Hauptpunkte jetzt eigentlich schon abgehakt?
Ich fasse nochmal zusammen. Begriff Bauchatmung, wir meinen das Gleiche. Okay? Du sagst Zwerchfellatmung, ich sag Bauchatmung und alles ist happy. Wir meinen damit, was wir besprochen haben. Aufrechte Körperhaltung meint genau das, was wir auch gerade besprochen haben. Wir sind uns auch näher gekommen. Ich würde da das Resümee ziehen, dass wir uns die Haucherei doch durchaus auch mal am Athlet, am Patient gemessen anschauen oder eben mit diesen kleinen Tools gucken, wie können wir die noch besser rausfiltern.
Will ich kurz einhaken, wenn man jetzt kein Tool hat, wäre für dich das Beste einfach eine Lippenbremse, eine klassische bei der Ausatmung?
Nee, Nasenatmung und langsam dieses Loslassen und in diese Bewegung reingehen. Ich bleibe bei der Nasenatmung, wenn ich kein Tool habe. das billigste Tool, das man ja jetzt in dieser Klimakrise nicht mehr nennen darf, einen riesenlangen Strohhalm, der so eine Ziehharmonika in der Mitte hat. Wenn du den so ganz lang und krinkel und so machst, dann hast du auch. Und was ich mache, wenn die Leute keine Capri-Sonne-Strohhalme haben, wo ja noch weniger Volumen rausgeht, weil soll ja kein Druck im Kopf entstehen, dass du dann über diese normalen Strohhalme, da kannst du einen Teil zukleben. Entweder mit einem Tesafilm
also
oder...
Also einen Strohhalm nochmal enger machen.
Naja, also durch so einen normalen Mai Tai-Strohhalm, also für wen das Stress ist, der macht sich bitte schon einen Termin bei mir. Das sollte, das bei aller Liebe, also mit dem Strohhalm ausatmen über so einen Strohhalm, das sollte wirklich gehen. Den darf man dann vorne schon auch nochmal zukleben. Wann höre ich auf, eine Stenose zu setzen, wenn ich aktiv drücken muss, weil du willst ja nur so eine Verlangsamung der Ausatmung haben, so eine die Stenose, diese Enge so setzen, dass ich eben mit meinem Körper das, was Basti da gerade gemeint hat, eben noch anstreben kann. Oder wenn du eben das als Ziel hast, wie bei PRI mit dem Luftballon, kann man das durchaus auch als Test mal nehmen, ist jemand überhaupt noch in der Lage, einen Luftballon aufzublasen?
Ja, da geht's, also es geht ja auch bei diesem Atemwiderstand, jetzt zum Beispiel beim Luftballon oder eben auch so dieses ganze durch den Mund ausatmen mit Lippenbremse, geht's ja auch um eine spezifische muskuläre Aktivierung, die man damit erreichen will. Das ist dann wieder dieser, der biomechanische Fokus und die Linse, durch die wir eher auf diese ganzen Übungen schauen.
Darf ich die ergänzen? Atemarbeit, also du hast ja Kraft mal Weg und diese Widerstände, das sind ja also einmal diese biomechanischen und du einfach im Kopf haben, es gibt natürlich auch so elastische Widerstände, so thorakale Restriktionen, da wären wir da im biomechanischen Teil. Du musst natürlich auch immer noch mal bedenken, pulmonale Restriktionen, also es kann sowas natürlich auch wieder zurück zu unserem Eingang von der Lunge kommen, von Eingeweiden kommen, Nasenkopfform, also da gibt es ja unterschiedlichste Widerstände und Determinanten, die dann da in Frage kommen, aber von dem Gros, von dem wir heute reden, der Betroffenen, sollte man das können. Das mit dem Luftballon ist eine tolle Übung, wenn da jemand kein anderes Problem hat.
Also haben wir eigentlich alle Punkte abgehakt und durchgesprochen.
Nee, Beweglichkeit und Dehnen ist noch so ein Stichwort, das ich mir aufgetragen wurde zu besprechen.
Inwiefern wolltest du das besprechen?
Das bei einigen Kollegen angekommen ist, ja, soll man jetzt nicht mehr dehnen. Also der Begriff dehnen ist ja auch so ein bisschen ausgelatscht und triggert. Aber ich glaube, wenn ich euch richtig verstanden habe, geht es darum, dass letztendlich wieder ich von A nach B in meiner Range of Motion, ich über Bewegung mit oder ohne Widerstand, was auch immer ich gerade habe, mich bewegen können soll, was ich ja über, ich bin ja die Yoga-Tante, über yogische Elemente das mache. Das wurde ich noch gebeten. Und Faszienrollen hätte ich noch da stehen.
Boah, ich weiß nicht, ob die Zeit dafür ausreicht, um generell über sowas zu sprechen.
Können wir ja anders mal machen.
Aber am Ende, ohne da jetzt groß drauf einzugehen, ist ein wichtiger Punkt in diesem Kontext Zeitmanagement und Priorisierung von Dingen. Und ein Punkt, also bei mir ist, wenn Leute eine Stunde oder vielleicht sogar zwei Stunden in der Woche zu uns zum Training kommen, dann spielt denen da eine ganz, ganz kleine und geringe Rolle, weil wir die Zeit effektiver nutzen möchten. Und je nachdem, wie man trainiert, kann man sehr viele Boxen, die Leute denken, mit denen zu checken, auch mit einem Krafttraining über eine große Range of Motion checken. Am Ende sogar viel, viel effektiver, meiner Meinung nach, als manche Leute das denken, mit denen zu erreichen.
Mhm.
Und
ja. Auf alle Fälle.
Das ist erstmal also, so.
Damit ist es
und
auch
vom Tisch,
oder?
Ich setze mich gerade sehr viel mit denen auseinander. Also so auch mit einem, hey, wie erweitere ich gewisse Ranges of Motion über ein Spektrum, das nicht mehr in dieser schönen Mitte ist, über das wir gerade gesprochen haben, sondern auf ein Extrem nach links oder rechts eben geht. Und dementsprechend gibt es auf jeden Fall eine Berechtigung für denen. So, das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Und das wollten wir auch noch nie irgendwie so kommunizieren. Aber immer in diesem Kontext, den ich gerade genannt habe. hey, wie nutzen wir die Zeit? Wie nutzen wir die wenige Zeit, die viele Menschen nur aufbringen, um sich mit ihrem Körper und ihrer Bewegung befassen, wirklich gut?
Weil sie so gestresst sind, gell?
Ich sag dazu nichts, weil sonst artet das Ganze jetzt aus.
Okay, das müssen wir echt vertagen. Wir müssen auch vertagen, aber ich wollte es hier noch ansprechen. Faszienrollen. Also wir haben ja auch immer Weiterbildung mit dem Professor Dr. Schleib, dem Faszienforscher, kurz zusammengefasst. Faszienrollen sind super und sind auf alle Fälle ein Mehrwert. Aber da müssten wir vielleicht auch mal Thema machen oder ihr ladet den Professor Schleib ein, der ist ja total unterhaltsam auch. Ja, und eigentlich so am Ende mein Wunsch, dass klar ist, dass Atmung einfach mehr ist als Biomechanik und Biochemie. Die Festplatte entscheidet nämlich, also das Gehirn, unser Erleben, unser Fühlen, unser Reagieren, Gefahr empfinden, was aussprechen wollen, zuhören, das ist ja alles konditioniert und triggert und jeder hat so seine eigenen innere Kindbaustellen, dass man, wenn man miteinander lebt und arbeitet und wenn man mit Menschen arbeitet, das immer als Prio 1 im Hinterkopf behält, dass die Atmung eine Reaktion ist auf etwas. Und ich kann mit Atmung all das, was wir heute besprochen haben, natürlich verbessern. Das sind Techniken, Tools. Aber sie dienen am Ende dazu, dass ein Mensch Raum hat, dass er stabil ist, nicht fragil. Und das möchte ich unbedingt noch vorausschicken, dass ihr, wie ich, wie alle, die mit Atemarbeit arbeiten, sicherlich das nicht aus den Augen verlieren.
Atmung ist Information. Atmung liefert uns extrem oder kann uns sehr viel Information liefern über einen Menschen und es ist ein super Weg, um dem System Mensch eine neue Information, einen neuen Input zu geben. Und genau deswegen ist es für mich keine Option, sich nicht mit der Atmung zu beschäftigen, wenn man Menschen und auch menschliche Bewegung besser verstehen will. Das ist nichts Esoterisches, das ist einfach nur Physiologie. Und wenn man diese Physiologie verstehen will und man hat sich noch nie ein bisschen eingehender mit der Atmung befasst, dann lässt man ein Riesenpotenzial liegen. Und das ist einfach so.
Und diese neue Bewegung, diese Bewegungsmöglichkeiten, diese Bewegungsformen sind ja dann für dich wieder neu zu erarbeitende Muster, welcher Art auch immer. Und die gehören genau an diese Dinge neu konditioniert, also diese Betonautobahnen, auf die du immer wieder zurückgreifst, auf diese Mechanismen, die dich eben immer irgendwie immer atmen lassen oder nicht atmen lassen. Das bei jeder Bewegung mit der Zwerchfellarbeit, mit der Atemarbeit, welche Technik ich gerade auch immer mache, dass diese neue Anbahnung, wenn man diesen Begriff verwenden darf, eben auch an dieses mach dir Raum, mach dir Leichtigkeit, mach's dir schön, mach's dir nett, das neu zu konditionieren, damit Atmung in einen neuen Kontext kommt, dass sie dich eben nicht stresst, sondern dass sie dich begleitet und eine gute Freundin ist, die du immer fragen kannst, hey, wie geht's mir, wo soll ich hin?
Danke, Brigitte, danke für deine Zeit und für alles, was du sonst so machst. Ich glaube auch nicht, dass es so lange dauern wird, bis die Leute nicht mehr aus dem Konferenzsaal fliehen, weil sie mit einem Thema konfrontiert werden, mit dem sie sich nicht auskennen. Ich glaube, es wird nicht mehr so lange dauern, dass der Saal voll sein wird und vielleicht sogar am vollsten von allen Vorträgen. Ich weiß, dass du sowieso dranbleibst, du hast eine Mission und mach weiter damit, weil der Trend geht in die richtige Richtung.
Vielen Dank, also vielen Dank auch an euch, dass man da immer wieder auch ankommen kann und sich austauschen kann und eben genau das Gegenteil von reiben, sondern sich von sich ergänzen und entwickeln und nachdenken. Und ich glaube, dass sonst wir nichts in die Wege bringen würden und diese Überschneidungen eben in die Welt bringen, so wie ihr das ja auch macht. Also ich kann auch nur an euch sagen, vielen Dank. Echt cool. diese Fahne im Wind, die ihr in der Fitnessbranche seid, was mir gar nicht so klar war. Ich dachte, ihr seid so schon Standard und Usus.
Okay. Wir arbeiten dran.
Ja, cool. Wunderbar. Dann.
Gut. Danke fürs Zuhören. Danke nochmal, dass du da warst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute.
Bye, bye.
Okay, bye.